Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Jannik Nolting.
Hallo.
Jenny Ecke.
Hi.
Und wir sind live auf der Berlinale 2026. Ich bin Christian Eichler. Hi. It's been a long time since you've been here. Please start again. Das ist ein Satz. Sagt ihr euch was?
Nee. Ich stehe noch auf dem Schlauch.
Der kommt morgens, wenn man die Tickets bucht und sich da einloggen muss. Und dann ist man immer ausgeloggt. Und dann steht da, it's been a long time since you've been here. Please start again. Und das ist ja auch immer so ein bisschen das Motto, mit dem wir in das Festival reingehen. Wie geht's euch so? Nach ein paar Tagen ist jetzt Mittwoch. Also ein bisschen läuft es noch. Ich muss morgen weg. Deswegen habe ich euch jetzt schon versammelt.
Reicht ja auch.
Kann Hong Sang-soo nicht sehen, leider. James Benning wäre jetzt auch mal vielleicht ein Erstkontakt für mich gewesen, der cool wäre. Aber wie geht's euch so?
Mir geht's so desillusioniert, wie ich das im Vorfeld dachte, im Grunde genommen. Es ist kein guter Jahrgang hier und ich nehme auch dieses Festival mit einer sehr starken negativen Energie im Allgemeinen dieses Jahr wahr. Also alles, was an die Öffentlichkeit dringt überhaupt, ist Gezänk, Stänkereien, dann über diese ganzen politischen Sachen, die auf Twitter diskutiert wurden, hauptsächlich von Leuten, die mutmaßlich noch nie eine Berlinale besucht haben und die sich jetzt alle auf einmal eine Meinung erlauben, wo auch angeblich das Festival in die Meinungen eingreifen würde oder wo eine Zensur stattfindet, wo einfach offensichtlich keine Zensur stattfindet, sondern weil da einfach generell auch Branchen Mechanismen dahinter stecken und so weiter, wo ich mich sehr drüber ärgere. Und das Filmprogramm ist sehr schwach, durchschnittlich in diesem Jahr. Es sind zu wenige Sachen, die auffallen und rausstechen. Es gibt zu wenige Sachen, die man auch redaktionell so verarbeiten kann, dass sie draußen auf eine Resonanz stoßen. Deshalb gehe ich mit keinem guten Gefühl aus diesem Festival raus, das jetzt bald dem Ende entgegengeht.
Ich muss Jannik wirklich immer fragen, nachdem ich mich erst bei der Berlinale bedankt habe, dass ich akkreditiert wurde. Ich war dieses Jahr nämlich spät dran mit der Anfrage und es hat noch geklappt. Und ich habe sehr viele gute Sachen eigentlich gesehen auf dieser Berlinale, sage ich jetzt nochmal so. Hallo,
sehr
falls ihr
viele?
Das im nächsten Jahr. Ein paar gute, ja. Ich habe ja nicht so viel gesehen wie ihr, aber ich habe mir ganz gute Sachen rausgepickt und sogar die schlechten fand ich auch gut. Also das war ganz, ganz interessant. Und ich bin da sehr interessant anderer Meinung. Also ich fand das Festival eigentlich, also mir hat es Spaß gemacht, die Filme zu besuchen und ich finde den politischen Diskurs eigentlich ganz gut, dass der mal so stattfindet. Deswegen interessant, können wir gleich mal drüber reden. Jenny, aber wie geht's dir so?
Also ich bin jetzt auf meinem mentalen Tiefpunkt angelangt, obwohl der Film, den ich gerade geschaut habe, mir sehr gut gefallen hat.
Was war das?
Das war etwas ganz Besonderes von Eva Drobisch, der in der Nähe von meiner Heimat spielt, in Thüringen, beziehungsweise in der Nähe von Gera, wo jemand dann, aber aufgewachsen bin, wo jemand im Film fragt, wo ist das? Und die Frage habe ich schon oft gehört. Nein, also ich bin so gerade in so einem Loch irgendwie, weil ich auch selber nicht so richtig weiß, ob ich die Berlinale noch wirklich sehen kann, wie sie ist oder ob ich irgendwie seit 10, 15 Jahren da mit meiner Berlinale Brille hierher komme. Weil jedes Mal, wenn ich mich irgendwie zum Beispiel neben Jannik ins Kino sitze und wir meckern über das Festival, denke ich mir, ja, das habe ich eigentlich auch letztes Jahr gemacht, das habe ich auch im Jahr davor gemacht und das habe ich wahrscheinlich auch 2017 gemacht. So, ne? Also gab es wirklich mal eine Berlinale, die Good Vibes hatte, frage ich mich. Andererseits ist das für mich wirklich schwer, aus dem Programm eine guten Vibes zu ziehen, weil ich auch insgesamt sehr, sehr enttäuscht bin. Vor allem der Wettbewerb ist wirklich unter aller Sau.
Ja.
So. Und ich weiß auch nicht, ob ich die Carlo Chatrian, das war der vorherige Festivalleiter, Jahre glorifiziere. Aber ich weiß auch nicht, ob es die Gesamtsituation der Filmindustrien weltweit ist, die dazu führt, wo wir jetzt gerade hier in Berlin sind und das Timing und alles drum und dran. Aber mein Ersteindruck nach diesen Tagen, und ich werde ja bis zum bitteren Ende durchhalten müssen, ist, dass es furchtbar ist. Ich finde die PKs furchtbar, ich finde viele der Filme furchtbar, vor allem furchtbar egal so einfach. Und ich finde auch, ich habe mit niemandem hier bisher irgendwas Positives über die Berlinale gewechselt. So. Und da frage ich mich aber, ob das Festival oder seine Kritiker, Besucher insgesamt sich in so einer Spirale befinden, wo man sich gegenseitig weiter in die Tiefe drückt. Und ob das überhaupt positiv ist, also, ob es überhaupt einen konstruktiven Ausweg dafür gibt, wo wir uns gerade befinden.
Natürlich gut, das macht natürlich Sinn eigentlich beim großen deutschen Festival, dass man sich immer trifft und auch so meckert. Ich fand den Berlinale-Wettbewerb ja auch früher immer schon so ganz furchtbar. Also ich fand eigentlich immer schon, dass es drei Filme gibt, die sind sehenswert und der Rest ist irgendwas halt. Und deswegen habe ich mich auch davon entfernt, dann das so viel zu schauen, sondern pick mir da die Sachen raus, wo ich denke, ah, okay, da spielt dann Sandra Hüller mit, das muss ich mir mal angucken. So, und Und der Rest ist so schlimm, wirklich, Yannick?
Na, also ich, erstmal, was Jenny gesagt hat, ich habe mich das natürlich auch gefragt, glorifiziert man da irgendwas und war es jemals anders? Und natürlich sind so, also wir meckern jedes Jahr über den Wettbewerb und so weiter, klar, das ist nichts Neues, aber trotzdem, ich habe auch gestern nochmal so meine Letterboxd-Listen durchgeguckt, was habe ich in den letzten Jahren gesehen, und da würde ich halt selbst sagen, natürlich gab es auch dieses Jahr ein paar gute Filme, so ist es nicht, also das will ich ganz klar sagen, aber selbst bei den Filmen, die ich gut fand, waren die, die in den letzten Jahren gut waren, einfach deutlich stärker und erinnerungswürdiger, glaube ich, als die ich dieses Jahr gut fand. Und das Problem von diesem Festival ist nicht, dass es hier zu wenige Stars gibt, sondern dass hier einfach zu viel unauffälliges Mittelmaß läuft. Und die können einfach nicht mit Cannes und Venedig mithalten, was hier auch an Autorenkino aufgefahren wird und an sogenanntem Weltkino, wo ich mir dann immer denke, das, also die Berlinale kann sich einerseits nicht darüber beschweren, über Publikumszuspruch, weil die Vorstellungen öffentlich sind sehr gut besucht, mhm, fast durch die Bank weg. Also
das
immer,
ist
wenn
der
man da
Witz, dass man immer so denkt, es kommt ja irgendwie gar nichts dieses Jahr, was soll man denn gucken? Und dann wird so gemeckert und dann muss man aber trotzdem halt morgens an diesem Drücker sitzen, um noch irgendwie die Terminkarte zu kriegen für so einen Film. Also diese Diskrepanz aus diesem Lavieren und gleichzeitig dann aber diesen vollen Kinos irgendwie so. Ne? Das finde ich interessant. Und ich frage mich auch dieses Mal wieder so, bräuchte die Berlinale nicht irgendwie eine neue Identität? Also müsste da nicht irgendwie, oder zum Beispiel müsste man nicht wirklich radikal die Sektion einfach umschmeißen und sagen, wir brauchen eine krasse Genre-Sektion oder eine Sektion heißt einfach Camp oder weiß ich nicht, was müsste es irgendwie
Berlinale
so?
Berlinale Midnight Special.
Ja, genau, aber müsste das nicht viel stärker sein, weil ich finde dann so, ja, Panorama, also Forum, finde ich, ist das Einzige, was so wirklich, wo ich das Gefühl habe, das hat irgendwie so eine richtige Identität, und dann bei den anderen Sachen, gut, das sind dann so Erstlingsfilme oder sind deutsche Filme, okay, das auch, aber sonst irgendwie so Special und Panorama und Wettbewerb, ich finde, das ist irgendwie so austauschbar, da müsste man, glaube ich, mal ran und irgendwie so eine neue Identität, die vielleicht wirklich auch Spaß macht und so Spaß am Kino macht, irgendwie so etablieren, aber ich
also
weiß auch nicht
ich
genau, wie man
es
macht.
Also ich sag nochmal, wir hatten Encounters.
Encounters, genau, vermissen
wir
total.
Was wir
toll
jetzt haben, ist im Grunde das Berlinale Orizzonti, also die Perspektis ist ja im Grunde das Äquivalent zu Orizzonti in Venedig, so Erstlingsfilme, Debütanten und so weiter und so fort. Auch eine schöne Möglichkeit, sich zu individualisieren, im großen Festivalbetrieb einfach nochmal dasselbe in grün zu machen. So, und die Perspektivfilme, die ich bisher gesehen habe, waren jetzt nicht schlimm oder so, aber es ist halt bei Encounters habe ich halt die besten Filme bei der Berlinale gesehen, in den paar Jahren, wo es das gab, unter Chatwin.
Ja.
Und jetzt haben wir wieder einen Wettbewerb, was für junge Leute, ein Forum für junge Leute, Panorama für bunte junge Leute. So, und das ist so, dass, und die, die Retro geht ja auch im Bach runter.
Lass uns noch mal kurz zu dem, zur Politik kommen, weil ja tatsächlich in einer erstaunlichen Art und Weise Thilo Jung es ja geschafft hat, das Festival also so zu derailen und gleichzeitig auch einen internationalen Diskurs anzustoßen. Also es war so, dass er am Anfang in dieser ersten Pressekonferenz, als dann Wim Wenders als Jurypräsident da saß, dann eben gefragt hat, wie es eigentlich mit der Positionierung der Berlinale ist, weil auf viele quasi Gräuel wird aufmerksam gemacht und da gibt man sich als sehr politisches Festival. Wenn es um die Ukraine geht, ist es ja tatsächlich so, vor ein paar Jahren hat ja noch Zelensky das Festival eröffnet oder wurde zugeschaltet live quasi. Und wie das denn jetzt mit Gaza ist und dem Massenmord und Genozid und so weiter. Und dass das ja, weil das ein deutsches Festival ist und natürlich auch mit deutschen Staatsgeldern gefördert ist, dass da ja irgendwie so ein Problem ist. Und dann hat Wim Wenders, also dann ist erstmal ja der Livestream ausgegangen nach dieser Frage so, wo dann die Frage war, okay, hat man da aus Panik weggeschaltet, weil es ja tatsächlich auch schon in den letzten Jahren so war, dass wenn mal jemand einen Preis gewonnen hat, der einen Film zu Gaza gemacht hat, ist dann und dann irgendwas gesagt hat dazu, dann hieß es direkt Antisemitismus, eklar auf der Berlinale. Also da, das stand so im Raum. Dann wurde die Antwort ja veröffentlicht und da hat dann Wim Wenders sowas gesagt wie, wir machen halt keine Politik so, oder, sondern wir sind so das Gegengewicht eigentlich so zur Politik, oder wir sollen nicht jetzt quasi explizit politisches Kino machen. Man kann ihm das natürlich wohlwollend auslegen, indem man sagt, er wollte sowas sagen wie, das ist ja eine Diskussion in der Filmkritik eh, was ist politisches Kino? Es muss ja nicht so brachial offensichtlich politisch sein, sondern Filme sind natürlich politisch in ihrer Form, in ihrer Filmform und können dann diskutiert werden und so. Und das ist ein Gegengewicht. Man macht nicht das Gleiche. Filme machen ist nicht direkt Aktivismus oder so. Das sei mal dahingestellt, aber dann ist es tatsächlich halt so, dass einerseits halt Thilo Jung weiter auf die Veranstaltung gegangen ist und halt Leute wie, wo ich dann wirklich auch lachen musste, so Neil Patrick Harris oder so dann konfrontiert hat, was machen sie gegen den Faschismus und so. Dass dann aber gleichzeitig das auch aufgegriffen wurde, und Tilda Swinton und Javier Bardem und andere so einen Brief tatsächlich, offenen Brief geschrieben haben, dass sich das Festival eben zu wenig äußert oder überhaupt solidarisiert mit Gaza und man dem fernbleiben soll. Und auch Arundhati Roy zum Beispiel ist dann auch nicht gekommen. Und jetzt kann man sagen, ich verstehe das auch, habe das auch von anderen Filmkritikern so gelesen. Ja, ist das jetzt die Art von Diskurs, die da immer angebracht ist? Also muss jetzt Ethan Hawke irgendwie jetzt gefragt werden, so direkt, was ist Ihre Meinung da und dazu? Also ich verstehe, dass man natürlich das als Störung irgendwie so sieht. Und gleichzeitig ist es aber, finde ich, im deutschen Diskurs ein großes Problem. Und das kann man auf Filmfestivals ansprechen. Und die Berlinale, finde ich, zeigt da nicht genug Haltung, auch wenn Filme natürlich programmiert werden, so die da sind. Aber das ist, also mich wundert, dass man nicht, und das ist tatsächlich, glaube ich, ein deutsches Problem, und das hat die deutsche Kulturindustrie dann auch halt, musste da eine Antwort zu haben, dass man da nicht souverän drauf antworten kann auf solche Sachen, sondern es immer so ein Rumgedruckste sein muss. Und jetzt dann auch Rüdiger Suchsland in wirklich einem, also finde ich, grauenhaften Auftritt bei Dreisat dann nochmal sagt, ja, da muss man solche Journalisten halt ausladen oder dann muss man, weiß ich nicht, irgendwie so, dann der hat ja keine Filmkritik geschrieben und so, dann darf der nicht mehr kommen. So, also das finde ich schon krass. Yannick Nolting, Ihre Meinung?
Wie halten Sie es mit dem Faschismus in den USA? Naja, das sind ja so verschiedene Themen, die auch wieder jetzt schon wieder vermengen. Also
genau, es wird auch alles, also ganz, und dann wird auch auf Twitter entsteht dann auch so ein anderes Bild natürlich, dann gibt es halt nur den Diskurs oder nur die Snippets aus den Pressekonferenzen. Mhm. Das ist natürlich, sind natürlich unterschiedliche Diskurse, die so laufen.
Ja, ich glaube, Twitter stellt sich auch vor, als wäre ja so die Hölle los und als wären hier so schon halb so bürgerkriegsähnliche Zustände und alle gehen sich politisch gegenseitig an die Gurke, während ich sage, 80% der Leute.
Twitter, genau. Was da passiert. Ja, wir sind
es interessiert dich eigentlich keine Sau, was in diesen Pressekonferenzen passiert. Jetzt mal ganz drastisch zugespitzt. Naja, ich sag mal, diese Gaza-Sache ist ja das eine und da kann man, das wurde ja jetzt auch schon von vielen Seiten so ausgesprochen, da kann man wirklich nur staunen, dass die Berlinale nach all den Jahren immer noch keine Sprache dafür gefunden hat und dass man so unsouverän damit umgeht, dass niemand offenbar damit rechnet, dass diese Fragen überhaupt gestellt werden. Und das ist einfach wahnsinnig unprofessionell, was hier passiert. Und ich glaube, man könnte da durchaus diplomatische Antworten finden. Ich meine, am Ende ist auch das nur, wenn wir ehrlich sind, so eine Art von Symbolpolitik und so ein Bekenntnis ändert jetzt erstmal nichts viel. Inwiefern das natürlich konsequent ist, dass es dann eingefordert ist, wenn sich das Festival Jahre und Jahrzehnte lang immer als so politisch aktivistisch und so weiter darstellt und inszeniert, ist dann natürlich klar. Das überrascht nicht, dass das kommt. Im selben Moment würde ich aber auch sagen, und ich halte jetzt auch nichts davon, von dieser Bekenntniskultur und jeder Prominente soll sich jetzt irgendwo dazu äußern und dann rudere ich im selben Moment mit mir selber wieder zurück und sage, naja klar, ist es trotzdem irgendwie sinnvoll, so einen Kontext jetzt mal zu nutzen, wo es die Gelegenheit gibt überhaupt, ohne eine Zensur im Vorfeld, ohne irgendwelche Interview-Briefings, denn mal zu fragen, warum denn große Hollywood-Star XY sich eigentlich raushält aus der ganzen Sache. Zum Beispiel, was auch in den USA gerade passiert. Deshalb, ja, sollen sie machen. Ich habe da nichts dagegen. Ich begrüße das, wenn diese Fragen gestellt werden, aber dass dann so ein Diskurs in Anführungszeichen da im Internet losbricht und dann überlegt man noch, wo pfuscht da die Berlinale womöglich rein und dann war ja noch, das schaukelte sich dann auch dann noch mit in dem Zusammenhang hoch, dass wohl bei der Pressekonferenz mit Charlie XCX nur so ein, zwei Fragen überhaupt zugelassen wurden, wo ich mir denke, das hat jetzt erstmal nichts mit Zensur durch die Berlinale zu tun, sondern das wird, kann ich nur mutmaßen natürlich, aber das wird ja mit dem Star und so weiter im Vorfeld geklärt worden sein, dass der Star bitte nicht über irgendwelche schlimmen Sachen oder was reden will. Das ist genau wie in diesen unsäglichen Presse-Junkets, die es das ganze Jahr über gibt, wo irgendwelche Briefings dann im Vorfeld stattfinden, worauf der Star bitte nicht angesprochen werden will.
Da bricht das jetzt eigentlich mal durch. Das ist schon so, kennen wir die ja eigentlich meistens, die Schauspieler und Schauspielerinnen, wenn die antworten müssen. Und genau, da platzt da niemand rein und sagt, was halten Sie vom Genozid? Ja.
Deshalb insofern, ja, wie gesagt, ich begrüße das, man kann diesen Festival Kontext mal gut dafür nutzen, um sowas zur Sprache zu bringen. Und natürlich entlarvt das so eine gewisse Doppelmoral und Verlogenheit in dieser ganzen Entertainment-Branche, die halt dann sich politisch wähnt, aber dann doch nichts irgendwie Konkretes dazu sagen will. Aber wie gesagt, dass das jetzt so dieses Festival bestimmt, das finde ich genauso nervtötend im Umkehrschluss. Mhm. Und das zeugt eigentlich auch, da bin ich auch kulturpessimistisch, das zeugt gerade auch in Deutschland dafür, dass man eigentlich an Kunst überhaupt nicht interessiert ist. Man könnte fragen, gut, gibt es hier so viel, wofür man sich dann interessieren müsste überhaupt? Aber ja, das ist so ein Für und Wider. Ich kann mich da weder für die eine noch die andere Seite so wirklich vollumfänglich begeistern.
Ja, also ich meine, wenigstens haben wir ein Thema, über das wir reden können bei der Berlinale, dank dieser PK.
Genau, Leute wissen, Durchfälle, dass das passiert alles. Ja.
Ausfälle, Zwischenfälle. nein, mich hat das Thema furchtbar genervt, weil ich verstehe natürlich, wenn man Neil Patrick Harris zur Situation in den USA fragt und ich würde es auch verstehen, wenn man Trisha Tuttle zur Haltung der Berlinale fragt, das sind nicht alles legitime Fragen, gerade Wim Wenders als Jurypräsident bei einem dezidiert politischen Festival schon seit es existiert. Mhm. Im Grunde ist es normal, ihn dazu zu fragen. Ich finde seine Antwort aber auch völlig okay. so, weil für einen Künstler das zu sagen, weil ich halt einerseits denke, ja, ich finde es wichtig, auch in diese Köpfe von den Künstlern hineinzuleuchten, mal zu schauen, wie stehen sie eigentlich zu dem, gerade auch zu dem, was in den USA passiert, während man halt so pure Unterhaltung produziert. Aber andererseits habe ich immer das Gefühl, das wird eh zu 90% in so einem Bad-Faith-Move gemacht, um dann halt das zu veröffentlichen und Views zu sammeln und aus dem Kontext zu reißen. Und das ist ja auch alles so passiert.
So,
und am Ende
auch, ja,
sitzt du halt da und dann wird Rupert Grint auf Harry Potter-Fame gefragt, wie er zum Aufstieg des Faschismus steht und sagt, er sagt, yeah, I'm obviously against it. Und das Internet rastet aus, weil seine Antwort zu dumm ist und so einseitig und nicht durchdacht und er versucht sich da halt irgendwo rauszureden und ich denke halt, ja, was willst du denn von
aber ist
von,
das nicht geil, das ist doch Pure
Ron,
Cinema, ist das
ja,
nicht mal mega?
Ja, aber was willst du denn von Ron Weasley
Leute,
über den Faschismus
Ja, aber das sind
wissen?
Doch alles Leute, die haben ausgesorgt, die haben ihre Millionen auf dem Konto, die tingeln über die Festivals und dann kann doch mal einer fragen, was hältst du vom Faschismus und dann kann man auch mal was darauf sagen, wenn man da halt dann blöd rumdruckst, dann finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich nicht schlecht, dass dann immerhin denkt, ja, dann komm nicht zur Berlinale, weil das sind irgendwie, dann kommt, dann lassen wir Thilo Jung aus
wenn
dem
Wenn du
Sack.
Das irgendwie bei der 7. PK in 3 Tagen machst, dann hat das doch nichts mehr mit Erkenntnisgewinn oder Auseinandersetzungen zu tun. Es geht doch nur noch darum, sich aufzuregen.
Finde ich nicht unbedingt. Also wenn es wirklich auch einen offenen Brief gibt, wenn Leute sagen, so die Berlinale soll sich da positionieren. Und ich finde tatsächlich auch, dass das Thema tatsächlich in Deutschland in den Medien nicht gut behandelt wurde in den letzten Jahren. Und auch, und das ist, glaube ich, für mich auch so eine Sache, dass Deutschland halt geopolitisch einfach eine ganz wichtige Stimme ist quasi so. Und wenn man dann natürlich immer so rumdruckst um dieses Thema so aufgrund von Staatsräson und anderen Sachen, dann blockiert das natürlich auch tatsächlich im Internationalen. Die Frage, kann ein Frieden entstehen und so weiter und so fort. Und dann finde ich es irgendwie okay, das auf dem größten deutschen Festival halt reinzuknallen. Gleichzeitig, klar, ist das natürlich in den USA, ist man natürlich auch aus linksliberaler Sicht, ist auch klar, wie man positioniert ist, ungefähr so. Ne? Also das ist dann natürlich irgendwie leicht, da vielleicht auch Stellung zu beziehen oder so. Das ist in Deutschland halt verworrener. Aber ich finde, das ist eben auch gerade ein Problem. Und deswegen, ich muss sagen, ich finde auch nicht, das jetzt mega genial, wenn jemand einen Film gemacht hat, und dann frage ich ihn überhaupt nicht zu dem Film, sondern sag jetzt irgendwie, ja, was hältst du irgendwie da und davon? Aber ich finde es irgendwie nicht schlecht. Ich glaube nur, das ist halt ein Diskurs. Da, ne? Da muss man drauf antworten und dann weiß ich nicht, ob Rupert Grint jetzt
ja,
das
was,
so schlimm
was
für
erwarte?
Ihn
ich meine, klar kann man sagen, Harry Potter erzählt ja auch vom Aufstieg des Faschismus
ja, eben,
und da hätte ich
sagen.
Mir, aber andererseits denke ich mir, ich denke mir halt, Schauspieler, die wissen sowieso nicht so viel oft.
Ja, ich fand es auch witzig, als Ethan Hawke gesagt hat, wenn ihr Spiritual Guidance sucht, dann sind irgendwie Hangover-Actors vielleicht die falsche Adresse. Aber ich muss sagen, ja, ich finde es nicht schlecht, dass das nur auf den Tisch kommt. Aber ja, ist schlimm an sich, was da auch in Deutschland so ja.
Man begreift halt, ich meine, die Keimzelle war nun mal dieser Wim Wenders, klar, da begreift man es halt am allerwenigsten gerade. Das ist ja auch jemand, der gefühlt jedes Jahr danach befragt wird. Es wurde ja dann auch groß rausgekramt. Was hat er denn dazu in den letzten Jahren gesagt, wo er so grob das genaue Gegenteil eigentlich folgerichtig gesagt hat? Wobei ich trotzdem da auch verteidigend sagen würde, da wurde auch schon sehr viel, glaube ich, mit Absicht falsch verstanden, was er da gesagt hat. Und wenn es erstmal nur darum geht zu sagen, Kunst ist erstmal ein Gegengewicht zu der Politik im Sinne von politischem Betrieb, von Regierungsverantwortung, was auch immer, da kann man erstmal schwer was dagegen sagen, dass sich das dann so in seinen Aussagen untereinander verstrickte und wenig zusammenpasste, sei dahingestellt.
Ja. Ja, man merkt aber auch, dass wir auch bei dem Thema immer in so, naja, es gibt irgendwie 2 Seiten und keine Ahnung was und ich finde, ist ein bisschen anderes Beispiel, der Eurovision Song Contest, da heißt es auch immer, man darf keine Regenbogenfahnen irgendwie aufhängen, obwohl das alles halt super queer ist und da bin ich auch der Meinung, dass mal gesagt werden muss, das ist eine queere Veranstaltung und hier muss auch mal gesagt werden, diese Gräuel da müssen aufhören und wir solidarisieren uns da mit den Opfern, da kann ich immer irgendwer sitzen und sagen, naja, aber so. Aber
ja, aber
gut.
Seitens der Leitung, aber das sind ja genau diese Vermischungen, die wir jetzt dauernd auch bei den Themen vornehmen, also das ist ja eine Sache, die die Berlinale als Leitung bei der Eröffnungsveranstaltung, was auch immer, machen müsste. Aber das springt jetzt von einer Sache zur nächsten. Und das ist irgendwie das eine Thema. Warum schweigt die Berlinale zu diesem Nahostkonflikt? Und warum tun die sich das so schwer nach all den Jahren, da irgendwie zumindest ein Wischiwaschi-Statement irgendwie zu formulieren? Und während sie sich zu anderen politischen Konflikten und Auseinandersetzungen ja sehr wohl äußert. Aber das andere ist ja jetzt, wie groß oder was ist der Gewinn davon, alle möglichen Hollywood-Stars mit obskuren politischen Themenfeldern, Faschismus in England, Faschismus in den USA und so weiter zu konfrontieren. Also das sind für mich schon nochmal auch so unterschiedliche Paar Schuhe.
Ich finde das keine obskuren Felder tatsächlich, sondern das sind eigentlich die Themen. unserer Zeit und kann man schon mal machen. Es machen ja nicht alle und ja, ich finde schon, dass Thilo Jung auch so in den Bundespressekonferenzen schon immer natürlich als Typ auch nervt, aber das soll er ist eigentlich, ja auch. Genau, das ist schon eigentlich auch Journalismus und wenn Rüdiger Suchsland dazu dreiseitig hinsetzt und wirklich, also finde ich in, also unfassbar, dann quasi sagt er, da muss man solche Leute ausladen und sowas oder ihn auch mit Rechtsradikalen verglichen hat, wir lassen ja auch nicht irgendwelche Rechtsradikalen hier auf die Presseveranstaltung, dann denke ich wirklich so, dafür, da kann ich nicht, das kann ich nicht unterstützen. Naja, jetzt sollen wir vielleicht auch mal über Filme reden und nicht nur über die Politiker, aber ich fand das trotzdem irgendwie ganz wichtig, da mal drüber zu sprechen. Womit sollen wir denn mal anfangen?
Wollen wir nicht über gelbe Briefe reden, weil da geht es schon um den Aufstieg des Faschismus.
Ja, genau, das ist der neue Film von Ilka Çatak, den man vielleicht dadurch kennt, dass das Lehrerzimmer, ja, hat es einen Oscar gewonnen?
Nee, es war nominiert.
War nominiert, ja, für den Oscar nominiert war. Wie war der jetzt? Ich habe den nicht gesehen.
Ich fand den sehr enttäuschend. Kein Vergleich zum Lehrerzimmer, der wahnsinnig spannend und dicht war und der diese Institutionen, Schule wirklich zu sowas Parabelhaften aufgebauscht hat. Das Interessante an dem neuen Film jetzt ist, dass der in der Türkei spielt, ist aber in Deutschland gedreht und da wird dann auch so eingeblendet, also Hamburg steht dann für Istanbul und da wird quasi so eine Städteverwandlung vorgenommen.
Das hatte Arabella Wintermeyer geschrieben in einem Text, die leider nicht konnte. Ah, die hat heute Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag, Arabella.
Ja,
genau.
Ja, Grüße gehen raus.
Dass öfter in Filmen in diesem Jahr der Fall war, also dass man in so manchen Gebieten nicht mehr drehen konnte und dann dreht man in Hamburg oder dreht man irgendwie woanders. Das ist so ein Thema, was sich so durchzieht, fand ich ganz spannend.
Ja, genau. Also das ist interessant, auch erschütternd natürlich auch auf eine Art und Weise. Ich finde aber gerade die Schwachstelle, dass er daraus ästhetisch so wenig macht. Also der versucht ja auch darüber schon so einen Anknüpfungspunkt zu wählen. So Stichwort Meinungsfreiheit und Unterdrückung, dass das jetzt nicht nur ein Türkei-Problem ist, sondern dass es irgendwie generell auch so ein europäisches Problem werden könnte und dass darüber, dass es auf einmal in einem anderen Land spielt, dass da auch so ein Verfremdungseffekt hergestellt wird. Daraus macht er immer noch zu wenig, muss ich sagen. Das spielt eigentlich nur in wenigen Momenten dann so eine zentrale Rolle. Ich glaube, das hätte man noch viel irritierender aufziehen können, um erstmal zu sagen, worum es geht. Es geht um ein Künstler-Ehepaar, die quasi in den Ruin geraten, die arbeiten in der Theaterbranche. Und der Mann, der als Regisseur arbeitet, gerät dann so ein bisschen unter Beschuss, weil er angeblich so eine regierungsfeindliche Demonstration unterstützt haben soll. Und sie verlieren dann quasi Arbeit, müssen wieder zu seiner Mutter einziehen, geraten in Armut. Und jetzt überlegt man, was macht man? Die geraten dann auch untereinander in Konflikt, weil sie überlegen, was ist deren Verantwortlichkeit eigentlich? Die Frau überlegt dann wieder als Fernsehschauspielerin zu arbeiten, müsste sich aber dann für so ganz, ja, regimekonformen Schund im Grunde genommen hergeben, während er weiterhin Theater-Avantgarde machen will, aber dafür halt kein Geld bekommt. Also das ist dann auch diese ökonomische Problematik und das ist als Stoff wahnsinnig spannend, aber der macht daraus halt hauptsächlich so ein Küchentisch-Drama, wie man das auch zuhauf wieder in diesem Wettbewerb sehen konnte, wo dann sehr viel im Wohnzimmer debattiert wird und ich dachte mir, mach doch den Theaterfilm draus. Also dann mach nach der Institution Schule die Institution Theater. Man hätte all das, auch diese familiären Probleme in diesem künstlerischen Setting erzählen können, dann hätte man wirklich wieder so eine Verdichtung da reingebracht und so war das ein Film, der mehrfach kurz vor der Eskalation ist und dann wird der auch wirklich spannend, weil das kann der kann solche eskalierenden Szenarien schreiben, wie er das auch im Lehrerzimmer gezeigt hat, aber dann rudert er immer wieder zurück und dann geht das wieder von vorne los und dreht sich nochmal im Kreis und dann wären diese 2 Stunden halt sehr, sehr zäh.
Ja, ich fand es auch ein bisschen schade, weil der fängt halt so richtig so mit einem Paukenschlag an, wenn da dieses Berlin als Ankara,
so
eingeblendet mit so riesigen Lettern.
Okay,
ich hatte mich irgendwie an Kein Tier so wild letztes Jahr erinnern, der auch so einen megalomanischen Vorspann hat.
Lancasters.
Genau. Also da war ich so, ich war on board einfach. Ich dachte, das ist okay, da hat jemand irgendwie so einen großen Markstein gesetzt. Da bin ich jetzt gespannt, wo es hingeht in der Reise. Und das dreht sich dann schon im Kreis, was ich schon... Also um eine Parallele zum Lehrerzimmer zu ziehen, was ich schon effektiv fand, gerade so in der ersten Stunde, war so diese Darstellung, wie Repressionsmechanismen so auf der sozioökonomischen Ebene funktionieren, weil es ist jetzt kein Film, wo es um Beschattung oder Folter oder sowas geht, auch wenn ein Prozess eine Rolle spielt, also drohendes Gefängnis, sondern es geht wirklich so darum, wie Institutionen, theoretisch so auf dem Papier, wie Institutionen quasi unterwandert und dann werden und man quasi aus dem Job rausgetrieben wird, um Künstler verstummen zu lassen. Und das wird, glaube ich, sehr eindrücklich dargestellt. Was mir halt gefehlt hat, ist so wirklich dieser Blick in diese Institution. Also man hat dann halt einfach so die Bad Actors da drinnen sitzen, man weiß nicht, wer das ist, und die sagen dann, die haben anscheinend jahrelang mit ihnen gearbeitet und jetzt raus und ich mache jetzt, was der Chef sagt. So, also es gibt keine tieferen Einsichten, man, alles ist sehr stark auf diese zwei Menschen fokussiert und dadurch hat man eigentlich nur ihre daraus entstehenden Eheprobleme. Und viele Taxifahrten durch Hamburg, weil der Ehemann, Autor und Universitätsdozent sich eben als Taxifahrer verdingen muss und durch melancholische Nachtaufnahmen von Hamburg fährt. Und ich glaube, was man noch sagen kann zu dem deutschen Setting, wo ich auch denke, dass da ästhetisch nichts draus wirklich gemacht wird, ist, dass es halt ab und zu mal so eine Art Kommentar der Geschichte gibt, wenn man so deutsche Sätze oder Wort Hülsen halt am Haus irgendwie hat. Man denkt, ach ja, der, stimmt, da war er. Der spielt ja gar nicht in Istanbul. So, und oh, Faschismus in Deutschland. Und was ist jetzt in unserer Gegenwart hier in der Türkei? Okay. Also es ist, verleiht dem Film eine gewisse Universalität. Mhm. Steht wahrscheinlich auch so im Presseheft.
Ja, ein wichtiger Film.
Aber würde auch, oh mein Gott, ein wichtiger
die
Film.
Die Sektion ist brauchen wir eigentlich. Ne? Da können wir 800 Filme dann reintun.
Für mich war es auch eine große Enttäuschung, weil ich das Lehrerzimmer so mit seiner Dichte, dem begrenzten Handlungsraum und den wenigen Figuren, die ja dann so richtig mit so einem psychologischen Bohrer irgendwie da eindringen, der hat mich sehr, sehr begeistert damals. Und hier wird alles irgendwie zu frei, zu groß und verläuft sich irgendwie in diesem Ehedrama. So, also man hat nicht diesen Schnellkochtopf. Um mal die Küchenmetapher, weil Küche sieht man ja auch sehr viel. Ne?
Ja, ja, Küche, Wohnzimmer.
Das ist Kitchen Sink, Kitchen Table, alles, was man braucht im realistischen Drama.
Ja, und ich meine, der größte Skandal ist ja immer noch, dass die Berlinale damals das Lehrerzimmer so falsch eingeschätzt hat und denen nur ins Panorama gepackt hat. Und
auch
dann
die erste
kam der so
PV vor dem Festival, das war im Arsenal 1 oder Arsenal 2 und dann sind nicht alle reingekommen. So. Und alle, die drin saßen, ich saß natürlich drin damals, dachte so, na, warum läuft der hier und diesem winzigen Kino?
Ja, der hätte im Wettbewerb laufen müssen und natürlich jetzt nach dem Erfolg müssen sie den neuen in den Wettbewerb packen, aber der jetzt wäre eigentlich so ein Panoramafilm wiederum gewesen. Das ist dann die ganz interessante Verschiebung.
Ich habe gestern Abend als letzten Film auf der Berlinale Allegro Pastel gesehen von Anna Roller und das ist wirklich, das ist der Film, bei dem ich sagen würde, der ist wirklich so furchtbar, dass er genial irgendwie ist. Und ich glaube aber, das ist auch schon so etwas, das dem Buch so ein bisschen anhaftet von Leif Rand. Und zwar geht es da ja so um Millennials in Berlin oder zwischen Berlin und Frankfurt verlieben sich. Und die eine ist Autorin und hat auch so ein Panoptikum neu, heißt ihr Buch. Und man weiß gar nicht, worum soll es da überhaupt gehen. Und er designt Webseiten auf seinem MacBook und die lernen sich dann kennen und haben so eine Fernbeziehung, so ein bisschen E-Mail für dich mäßig, dass die sich immer wirklich auch E-Mails schreiben. Und dann hört man immer diese E-Mails und treffen sich dann immer so zwischen Frankfurt und Berlin und gehen dann da auf Raves und verbringen dann da die Nächte miteinander und so. Und dieser Film, also zu dem Buch hieß es auch schon, manche sagen ein geniales Generationenporträt der Millennials quasi vor Corona so ungefähr in den 2010ern. Und andere sagen, was ist das für ein furchtbarer Müll, diese privilegierten, nichtssagenden Leute irgendwie zu beobachten, die irgendwie keinerlei Identität haben und einfach nur langweilig sind so. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die sagen, ja, genial eigentlich. Also es ist ja wirklich so inhaltsleer, dass es irgendwie wieder interessant wird. Und so genauso habe ich diesen Film wahrgenommen. Also der Film sieht wirklich aus wie so eine Werbung. Du siehst die Leute, wir kennen alle diese Leute aus so Berliner Freundeskreisen, die so von Club zu Club und die sind immer irgendwo, aber die haben keine Identität. Also du gehst auf einer Party hin, redest mit denen und merkst, okay, ich muss hier schnell wieder weg. Ich muss irgendwen hier treffen, der irgendein Interesse hat an irgendwas. So
man irgendwie. Weiß noch gar nicht, wo sie wohnen.
Genau. Und dann ist es ja so, dass ich habe auch die Zeiten erlebt in 2010, man hat auf der Matratze auf dem Boden gepennt, hat ein MacBook, hat Webseiten gebaut in Berlin, so ungefähr hat rumgehangen. Aber diese ganze hipsterige Zeit, so habe ich trotzdem auch wahrgenommen als eine Zeit, wo man auf irgendwelchen linken Veranstaltungen war, wo man mit interessanten Leuten auch rumgehangen hat, wo alle auch an interessanten Projekten vielleicht auch gearbeitet haben. Das passiert aber in Allegro Pastel nicht. Es ist nichts ist interessant an diesem Film. Es ist nur, man ist mit dem zusammen, dann ist man woanders, dann ist jetzt da gerade wer anders, dann schläft man irgendwie mit der Person. Aber dann ist jetzt die Frage, hatte man sich überhaupt Labels gegeben in dieser anderen Beziehung? Kann man da jetzt wieder zusammenkommen eigentlich? Und so floatet dieser Film so vor einem vorbei, dass ich sagen muss, es ist für mich so eine richtige bitterböse Abrechnung komplett mit Millennial-Kultur eigentlich und so mit Großstadtkultur. Und wenn man unter diesem Angle guckt, ist es wirklich wie so zwei Stunden in so ein schwarzes Loch zu schauen, weil nicht nichts. Also man hat das sind Leute, die für nichts stehen und dieser Techno ist so langweilig und wo die sind und was die machen und sowas, dass ich ihn doch dann ganz gut fand. Also ich fand ihn ganz sehenswert für so eine, ja, so einen Rückblick auf so eine Art von 2010er Internetkultur. Ja, soll aber, glaube ich, eher so der große Hit sein. Ich glaube, man soll da wirklich das Gefühl haben, das sind tolle Figuren und irgendwie so, er ist interessant und ich habe mit meiner Freundin geguckt und wir haben diesen Hauptdarsteller gesehen, dachten so, das ist der unangenehmste
Janis
Fuckboy, den ich je gesehen habe.
Diesen genau, Hauptdarsteller.
Genau, das Felix Krull hat er gespielt, habe ich dann gesehen. Meine, das passt auch so ein bisschen. Ja, hast du den gesehen, den Film?
Nein, ja. Aber es klingt so, als wäre die Berlinale das Millennium-Festival dieses Jahr, steht für nichts, ist ein Loch, ja. In das man hineinschaut.
Ein finsteres Loch, ja. Na, ich schaue mir den auf jeden Fall an, der kommt dann, glaube ich, im Frühjahr jetzt auch irgendwann schon ins Kino.
Hast du das Buch gelesen?
Nee, ich gab live ran, generell
habe ich
mich
nie. Ich habe mal so reinzulesen. Ja, im Buch hat man schon das Gefühl, es ist ja in Literatur, finde ich manchmal so, dass so eine gewisse Langeweile und so ein Driftertum, also jemand geht auf eine Party und dann auf die nächste und dann ist da wieder wer und dann ist da Erika, erzählt von ihrem Buch, das ist ja manchmal in so einem Roman ganz unterhaltsam irgendwie sich so treiben zu lassen, aber wenn man es so quasi in dem Film ausgestellt sieht mit diesen gestellten Dialogen, wo ich habe dir Frühstück gemacht, Spiegeleier und Grapefruitsaft oder sowas irgendwie so, also solche komischen, dann merkst du so richtig so irgendwie, das ist richtig Horror eigentlich, also nochmal stärker.
Ja. Ich muss doch, also meintest, haben wir uns überhaupt Label gegeben, das ist ja auch interessant an der Berlinale, es gibt ja Labels zu den einzelnen Filmen.
Ja, queere Zeitreise zum Beispiel, weil ich bei einem Film dachte ich so, Spoiler, hallo.
Ich glaube, das Wichtigste und das Häufigste ist, Familie ist kompliziert, also das ist so gefühlt jeder zweite Film. Manchmal wird da als Label queer hingeschrieben bei Filmen, wo ich mir dachte, also wir müssen mal über die Definition von queerem Kino sprechen. Also nur weil sich in das dieser eine Geschäftsmann, weil der Mann einen Mann küsst zwischendrin, ist das nicht ein queerer Film. Also da gehört schon irgendwie mehr dazu, was da an Blicken und so weiter befragt wird und so weiter an gesellschaftlichen Machtverhältnissen und dergleichen. Also das ist auch eine sehr eigenartige.
Aber es finde ich interessant, dass du das jetzt nochmal so sagst, weil das war ja damals mein Ersteindruck von Festivals und auch von der Berlinale, dass ich so dachte, ah krass, es gibt eine Art Festivalkino, das ist irgendwie der Vater sitzt am Küchentisch und der verlorene Sohn kommt nach Hause und die Mutter geht in den Wald und kommt nie mehr zurück, so ungefähr. Das ist
den
dann
Film
so der
haben wir gerade geschaut.
Ja.
Da habe ich damals irgendeinen, ich weiß noch mal, so, da dachte ich so, das ist so der quintessentielle so, genau, Berlinale Festivalfilm irgendwie so. Und jetzt, wenn man jetzt ein bisschen mehr weiß oder ich ein bisschen mehr weiß so von Kino, merke ich, ab und zu kann ich dann Gefallen auch daran finden, an gerade diesem Kino. Und zum Beispiel der letzte Petzold ist ja theoretisch auch so ein Film, Miroir, ja, Numero 3, wo man auch in einem Landhaus sitzt so, und es passiert was und dann ist es so ein bisschen ein offenes Ende. Und ich finde das ganz interessant, wenn wir uns zum Beispiel den neuen Angela Schanelek-Film anschauen, der ja hier auch läuft, Meine Frau weint, dass ich jetzt quasi nochmal so aus der Innenperspektive, aus so einer vielleicht cinephilen Kultur, jetzt so Leute sehe, die zum ersten Mal mit Schanelek konfrontiert werden oder vielleicht auch zum ersten Mal in einem Festival-Kontext das machen und wirklich so körperlich abgestoßen sind von diesem Kino. Also wirklich das so sehen und sagen, das ist ja der größte, aufgesetzteste Scheiß, den ich je gesehen habe. Und auch immer, das fand ich diesmal ganz interessant, mit so einem Zynismusvorwurf eigentlich so auch an Schanelek, quasi als wäre das eigentlich zynisch. Also so ein quasi blutleeres, unverständliches, langweiliges Kino zu machen ungefähr. Und ich habe den halt jetzt gesehen mit so ich war zu Hause Aber dann davor und dann Music und da habe ich immer noch so ein bisschen gefremmelt, dann haben wir mal eine Berliner Schule-Folge gemacht und jetzt mit so einem neuen Wissen so und ich konnte das so genießen und fand den so toll, diesen Film und gleichzeitig auch so absolut unzynisch, also ich fand so, wie kann man eigentlich, ist toll, wie man eine so nicht echt zynistische Regisseurin eigentlich so sein kann und das finde ich spannend, also weil das ist ja wirklich ein Film, bei dem dieses Gestellste quasi ja so auf eine neue Ebene gehoben wird quasi, dass man auf einmal wieder dann auch was anderes daran sieht. Und das finde ich irgendwie spannend. Wenn wir viele Filme haben, die irgendwie ähnlich sind, ist das ja schon einer, der sehr herausgestochen hat, finde ich. Wie fandst du den, Jenny?
Ja, also ich fremdel mit dir auch immer ein bisschen, aber schaue eure Filme immer gern. Es ist noch nie so, ich bin nicht die 4,5-Sterne-Brigade bei Letterboxd, habe ich schon so Janik gesagt, die da in jeden Channel-Link reingeht und dann einfach die 4,5-5 Sterne weghaut. Ich habe nur 4 Sterne gegeben für den Film. Ja. Ich mochte ihn mehr als Music, weil der war mir ein bisschen zu abstrakt einfach. Und hier hatte ich, bitte lass mich nicht die Story zusammenfassen von einem Angela Schanelek-Film. Ja. Hier hatte ich einfach so viele schöne Einzelmomente, wo mich diese ganze, in Anführungszeichen, Gestelltheit der Situation, das sind ja verschiedene Dialogsituationen häufig, wo auch so ein bisschen reflektiert wird in den gestellt wiedergegebenen Dialogen, dass man gerade einen Dialog führt und den Raum füllt mit dem Gespräch, wie es einmal so schön heißt. Aber für mich war das eher wie so eine Art emotionaler Filter. Also so, ich hatte das Gefühl, klar, das ist super gestellt und so, und während ich hier ganz viele realistische Dramen sonst schaue, wo aber so viel gelabert wird und am Ende nehme ich aus dem nichts mit, so, weil man diese Dialoge in ähnlicher Form alle schon tausendmal gehört hat. Bei dem Demenz-Drama zum Beispiel, was hier Queen at Sea mit Juliette Binoche, kein schlechter Film, so, aber ich habe diesen Film schon 7-mal gesehen. So. Und dann schaue ich mir halt sowas an wie den Channeling, wo die Dialoge so offensichtlich geschrieben, so offensichtlich nicht wirklich gut gespielt sind, so, so auf eine Art, wie die sich irgendwie den Kriterien für die Einschätzung von Schauspiel irgendwie entzieht, gespielt sind. In ihrem Universum ist das natürlich hervorragend gespielt, weil es ihre Vorgabe ist, nehme ich mal an.
Ja, das Interessante ist daran, dass, fast alles SchauspielerInnen sind, die kein Deutsch sprechen. Ja. Und quasi diese, weil ich fand das diesmal auch ganz spannend, weil du, genau, du siehst das so und bist so irritiert, während die reden, weil du denkst, okay, wenn man jemand gebrochen Deutsch spricht, warum redet ihr dann so blumig oder weiß so präzise deutsche Begriffe, die Spur wurde gewechselt und der Sattelschlepper fuhr vor uns und irgendwie sowas, ne? Und ich finde dann so, während du das siehst und das so hörst, als Text sind die total schön, die Sachen, die da gesagt werden. Aber da es quasi von Nicht-Muttersprachlern so auswendig gelernt ist, bricht der Text so komisch aus den Leuten. Und das ist genau so ein Irritationsmoment. Aber dadurch, fragt
also
man sich halt.
Also sie treffen einen halt direkt, habe ich das Gefühl.
Ja,
also
man ist irgendwie so, genau, man ist auf einmal ganz emotional, wo man vorher dann so dachte, was ist das eigentlich so? Und auf einmal merkt man dann so, ich bin
genau,
total involviert.
Genau, und es gibt nicht den Versuch, zum Beispiel durch eine gelernte Intonation oder Betonung einen so emotional mitzunehmen, ne? Wozu ja Schauspieler eigentlich auch. Also was ja zum Schauspiel als Methode auch gehört, so, und es wird einfach so gesagt, ne? Es wird irgendwie das größte Tragödie, die du dir im Leben vorstellen kannst, wird gesagt, als würde jemand seinen Einkaufszettel vorlesen, so ein bisschen. Und manchmal kommt mehr Tempo rein, mehr Druck, und dann hat man so eine Art von Intonation, die irgendwie dramatisch ist, aber die entspricht auch nicht dem, wie das jetzt jemand in der Schaubühne vielleicht sagen würde oder einem traditionelleren Theater vielleicht. Und das war für mich so einen wahnsinnig berührenden Effekt, weil ich will, also klar, es ist abstrakt irgendwie dieser Film mit den Situationen, aber ich habe irgendwie, und das hatte ich bei Music nicht schon immer, das Gefühl, dass ich irgendwie so richtig in diesen Schmerz und diese Verlusterfahrung, die da Figuren auch durchleben, hineingezogen werden, weil eben nicht so auf eine gelernte, professionelle Art darüber gesprochen wird, wie in den anderen Verlustfilmen, die ja alle laufen.
Ja, stimmt. Bei Music hatte ich auch was war der Mythos? War das Orpheus oder auf jeden Fall?
Ödipus,
genau. Ah ja, da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich muss jetzt erstmal nochmal irgendwas so lesen. Und hier fand ich, war das selber so krass irgendwie. Mythisch aufgeladen. Man kann vielleicht so, es gibt einen Kranfahrer, dessen Frau, meine Frau weint, hatte anscheinend einen Autounfall, sitzt auf so einer Parkbank und der sagt, was ist los? Und dann erzählt sie ihm quasi ganz lange über den Anlauf, über so eine Tanzstunde, die sie mal genommen haben, wo es einen anderen Tänzer gab, dass sie mit einem anderen Mann quasi in diesem Auto saß. Und dann wird eigentlich nur das besprochen mit den beiden. Dann gibt es ab und zu noch mal Szenen mit anderen Figuren.
Und es wird alles gewunken.
Und getanzt.
Und es sind so Figuren, die alle irgendwie so aus einer Beziehung gerade raus sind oder sich so fragen, was ist hier eigentlich gerade so los? Also die Verlusterfahrung, Liebe, auch so ein Kind, das nicht geboren wurde, ist eine so eine Stelle, oder wo dann auch die Frau verlassen wurde. Also genau, das sind so die Themen, die Dialoge sind eigentlich sehr existenziell, aber genau durch diese Art des Schauspiels, wo ich auch sagen würde, ist nicht ganz reduziert, sondern die Leute versuchen schon auch was zu spielen, aber durch diese seltsame sprachliche Barriere ist man immer so, genau, also passt man neu auf, was da passiert, wenn man nicht diesen Impuls hat zu sagen, das ist ja absolut grauenhaft, ich schaue mir das gar nicht mehr an. Das haben ja dann viele, glaube ich, bei diesem Film.
Ja, na, das Irritierende ist ja, dass das Spiel trotzdem psychologisch bleibt auf eine Art und Weise. Also es geht ja darum, dass da so eine Innenwelt zur Schau gestellt wird und dass da jetzt nicht irgendwie so eine Trennung von Rolle und Künstlerpersona oder dergleichen stattfindet, sondern die sind schon miteinander verschmolzen. Aber wie ich das schon beschrieben habe, die Art und Weise, wie das dann vorgetragen wird, auch durch diese Verschiebung oder auch da wieder die Verfremdung in der Sprache, in der Fremdsprache in dem Fall, dadurch bekommt es dann diesen Kippmoment. Und ich würde auch sagen, das ist so bislang, glaube ich, mein liebster Film von ihr. Ich bin jetzt auch nicht der riesige Channeling-Fan, aber ich schätze sie schon auch. Mir ging es damals genau wie vielen anderen auch. Also bei mir war damals, ich war zu Hause aber der erste Film von ihr hier auf der Berlinale, da ging es mir auch so, dass ich mir dachte, was ist das denn, um Gottes Willen? Und wollte da die Flucht ergreifen, aber dann über die Jahre versteht man das so langsam, was sie irgendwie macht. Aber ich würde selbst da sagen, so wenn man sich da irgendwie einmal von frei macht, das ist die einzige Regisseurin hier im Wettbewerb bislang, die irgendwie überhaupt eine eine klare Handschrift hat, die man irgendwie, die unverwechselbar ist. Das kann niemand anderes so machen und ich stich da so dermaßen raus und ich denke ihm immer so, die Fachpresse hier guckt sich den ganzen Tag im Wettbewerb einige der wirklich langweiligsten Filme des Jahres an. Das muss man mal eindeutig so aussprechen, aber das ist dann der Film, der bei vielen das Fass zum Überlaufen bringt. Und dachte, ja, da ist doch endlich mal was los. Also da zeigt uns eine Regisseurin irgendwie was, was wir sonst nicht sehen können.
Ja, ich dachte auch, die große Künstlerin,
die so total anderes Kino macht, die einen total anderen eigenen Blick auf die Welt hat. Und dieses Sprachproblem habt ihr jetzt schon beschrieben. Ich denke mal, das ist irgendwie ein Film generell, wie wir so versuchen, über Resonanz zu anderen irgendwie Bedeutung gegenüber der eigenen Identität zu schaffen und dergleichen. Und da steckt irgendwie so viel drin in diesen einzelnen Szenarien. Das lässt sich nicht auf so ein Thema runterbrechen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das ist ein Film zu Thema XY. Gut, wahrscheinlich am ehesten über die Sprachkrise. So wurde es zumindest auch am meisten beschrieben bislang. Aber da gibt es irgendwie so viele menschliche Erfahrungen, die da immer wieder eingeflochten werden, wo man dann auch sagen könnte, naja gut, das menschelt so ein bisschen von Situation zu Situation, aber es wird dann eben trotzdem mit dieser Formstrenge, mit diesen langen Einstellungen, mit diesen ganz klar definierten Choreografien, wann bewegt man sich von A nach B, entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad, wo geht die Kamera mit, dann gibt es diesen einen Schwenk irgendwann im Film, der für Aufsehen sorgt, weil sie das nicht so oft macht, das ist dann der große Bruch. Also das ist mit so einer beeindruckenden Präzision die ganze Zeit in Szene gesetzt, dass ich da wirklich begeistert bin und das ist bislang der spannendste Film im Wettbewerb gewesen. Der sieht unfassbar schön aus. Also hier sind wirklich, wir haben so viele Filme hier.
Wie so eine lichtblutende Postkarte irgendwie oder so.
Ja, die Lichter sind ganz großartig. Und ich sage mir, wir sehen hier so viele einfach nur schnöde Aufnahmen die ganze Zeit oder Filme, die so einen schönen Look haben, in Anführungszeichen. Das dachte ich mir zum Beispiel bei dem Wettbewerbsfilm aus Singapur, via All Strangers, wo man auch sagen würde, der sieht schön aus, aber das sind keine wirklichen Bilder. Und bei Schanelik sehe ich Bilder. Die erzählen irgendwie was. Da merke ich, da hat man sich irgendwie über eine Komposition näher Gedanken gemacht. Sie hat dieses Mal auf Film ja offensichtlich gedreht, analogen Material. Und das hat sich also ausgezahlt. Das ist ein ganz großartiger Film. Ich freue mich sehr, den nochmal zu sehen. Und ist wesentlich nahbarer als der Musicfilm. Das habt ihr auch schon gesagt. Den habe ich auch bis heute nicht so ganz verstanden, was sie da eigentlich machen wollte. Aber auch da war ja das Interessante, dass der Kniff des Films eigentlich war, dass dieses Drüberlegen der Ödipusfolie also zwangsweise scheitern muss. Also das war auch da so ein bisschen die Pointe.
Ja, ich fand nur witzig, dass sie in der Pressekonferenz gefragt wurde, wie war das denn? War das jetzt eigentlich schwer, den zu finanzieren, nachdem sie ja den Silbernen Bären gewonnen haben?
Und warum sie kein Deutsch spricht?
Oder zweimal, ne? Ich war zu Hause, aber und Music haben beide irgendeinen Bären, glaube ich, gewonnen. Und dann meinte sie so, ja, nur deswegen überhaupt war das überhaupt irgendwie möglich, diesen Film zu finanzieren. Aber es ist total schwer und total scheiße. Und es ist eigentlich, also war jetzt Glück, dass wir den jetzt noch so bekommen haben. Und da finde ich irgendwie so, ja, das brauchen wir irgendwie mehr auf der Berlinale, habe ich das Gefühl, dass wir noch mehr, also wir haben immer Hong Sang-soo und ab und zu mal jemanden von der Berliner Schule und wenn wir da noch so ein paar mehr Leute hätten, die wirklich hier so richtig gefeiert werden würden und immer wieder hier kommen, also ich weiß auch nicht, da fand ich, ja, aber gut, wenn jetzt viele das so furchtbar finden.
Ja, naja. Weil die Förderung und so weiter ja dann auch ganz klar nach der knallharten Ökonomie geht und den Film wird sich auch erneut keine Sau in Deutschland angucken. Guckt also insofern ist es gut, dass die Berlinale existiert, zumindest als Raum für so einen Film.
Jenny, du hast gerade ein bisschen das Gesicht verzogen, als Yannick über diesen, wie hieß der? We Are All Strangers. Genau. Und der ist ja ganz gut so im Kritikerspiegel und so gerade angekommen, ne?
Ja, ich hatte das Gesicht verzogen, weil ich die Bilder gar nicht so schön fand. Das ist eigentlich mein Lieblingsfilm im Wettbewerb.
Erzähl mal, was ist das für ein Film?
Ist ein singapurianischer Film von Anthony Chen, der ist vor ein paar Jahren bekannt geworden durch Ilo Ilo. Und das ist jetzt so sein bis dato größter Film, ist glaube ich auch über 150 Minuten lang. Auf jeden Fall ordentlich. Familiendrama über, ja.
Familie ist kompliziert.
Also im Grunde mehr zwei Generationen Drama, die Elterngeneration, die irgendwie so nach dem, was sie sich vom Leben erhofft hat, irgendwie noch weiterleben muss und vielleicht eine neue Hoffnung irgendwie finden muss und leben muss, zum Beispiel in neuen Beziehungen und eben die Kindergeneration, die so nach Schulende aus Versehen schwanger wird und zwei Familien zusammenbringt, die aus zwei sehr unterschiedlichen Klassen kommen in Singapur. Und Singapur, ähnlich wie andere Städte in der Region, auch sowas wie Hongkong oder so, ist natürlich sehr stark von der Kommerzialisierung, von enormen Immobilienpreisen, Mieten und so weiter geprägt und natürlich auch großen sozialen Unterschieden. Und das wird hier auch sehr stark thematisiert, aber eben nicht so mit, oder ich würde sagen, überwiegend nicht so mit großen Deklarationen oder ähnlichen, sondern es ist eigentlich ein ganz simples, einfach beobachtetes Familiendrama, das seine Größe nicht in den Bildern entfacht. Also als ich die ersten Frames gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, damit muss ich jetzt 150 Minuten verbringen. Sieht ja aus so wie eine bisschen, Soap.
Ja, so Netflix.
Ja, es sieht halt einfach sehr sauber und nett aus so. Ist jetzt nicht, weiß nicht, also von dem Themen her hat es mich halt schon an Edward Young und so erinnert, aber vom Look eben überhaupt nicht. So. Aber wo er eben seine Größe findet, ist nicht in den Bildern, sondern in so diesen grazilen Alltagsbeobachtungen, wo man hat diese gigantischen Probleme, die diese Menschen haben, rechtliche Probleme, finanzielle Probleme, die auch sehr offen dargestellt werden, aber so in den grazilen Alltagsbeobachtungen, in Momenten von einfach Schönheit, so in im Alltag, das hat mich sowas dann weggehauen. Also in dieser Berlinale, wo einem ja die ganze Zeit mit einem filmischen Baseballschläger über den Schädel geschlagen wird, was der Film dir jetzt aussagen will, hast du da einfach noch Menschen, die Bus fahren und das ist die schönste Aufnahme, die ich hier beim ganzen Festival gesehen habe. In einem Film, der aussieht wie eine Soap, wo ich das halt nicht erwartet hätte. Wo ich auch meine Vorurteile gegenüber dem Look und Film und was ich dann damit mache, aufgeben musste. Nein, der hat mich hier bei dieser furchtbar verschneiten, verregneten, verekligten Berlinale wirklich erwärmt, innerlich. We are all strangers, nicht zu verwechseln mit diesen All of us are strangers, weil die Hälfte der Kritiken, bevor der Film gezeigt wurde, bei Letterboxd war zu dem Paul Mescal-Film.
Ja, ja.
We are all strangers von Anthony Channing fand ich sehr, sehr toll.
Welcher Film, in dem Paul Mescal einen Ohrring trägt,
meinst
du genau? Ja, Janik, willst du noch kurz was zu dem sagen?
Ich kann mich größtenteils anschließen. Mich hat überrascht, dass das lange Zeit dann auch so einen Crime-Subplot einfach bekommt. Oder nicht nur Subplot, also das ist schon der Plot. Also das geht dann auch in so eine Crime-Geschichte, dass man dann versucht, mit sich so mit krummen Geschäften und Verkäufen über TikTok oder so irgendein soziales Netzwerk über Wasser zu halten, was dann sehr viel Raum einnimmt. Und der schafft einfach eine sehr gute Punktlandung zum Schluss. Und ich glaube, das ist auch das, was dann viele so gekriegt hat. Also was da für so eine, ja, so ein tragischer Zyklus im Grunde genommen eingefangen wird und dieser Versuch ist irgendwie besser zu machen als die Elterngeneration, aber durch all diese ökonomischen Unterschiede wird man dann trotzdem wieder in so ein altes Rollenmuster reingedrängt. Das ist schon sehr tragisch in dem Film eingefangen und dann wird dann noch Father and Son gespielt, das Lied im Abspann und neben mir saß ein Kollege, der also wirklich bitterlich geweint hat zum Schluss, dass ich mir schon fast Sorgen gemacht habe, ob es ihm irgendwie gut geht. Offensichtlich ging es ihm nicht gut, aber das, ich glaube, das ist einfach sehr naheliegend, dass einen das erwischt und das hat auch bei mir funktioniert und deshalb ist das ein schöner Film, sag ich mal. Es ist wirklich so ein Konsensfilm im Wettbewerb. Ich glaube, also ich habe bislang niemanden getroffen, der den nicht mochte.
Wir haben noch so viele Filme auf der Liste.
Aber wir haben doch schon zwei geschafft.
Ja, genau.
Aber drei.
genau, zum Backen kann man sich ja kürzer halten. Ich will euch einen Film empfehlen. Ich glaube, ihr habt ihn nicht gesehen. Im Umkreis des Paradieses. Der lief im Panorama von Julia Lokshina. Hat mich ziemlich umgehauen, dieser Film. Und ich wusste erst nur, es geht um Paraguay. Es geht um ein magisches Tal irgendwie, wo magische Vögel leben sollen. Und zwei junge Menschen
aus... Warum haben wir die wilden Sachen nicht gesehen?
Die aus quasi Paraguay, die so ein bisschen Influencer anscheinend auch sind. So, wollen da was machen oder sowas. Und dann gibt es auch noch deutsche Siedler oder sowas, habe ich gelesen. Und dieser Film fand ich ganz toll. Und zwar sehen wir erst diese jungen Leute, die so Reels machen und so, ja, hier kann man ja irgendwie vielleicht mal hinkommen oder Touristen irgendwie in die Gegend ziehen. Und dann sprechen die da auch mit so einem Einheimischen, der meint, ja, früher hat uns das alles hier gehört, aber dann wurde ja der Zaun gebaut irgendwie so. Und dann auf einmal Schnitt ist es so eine deutsche Impfgegner rechtsradikalen Aussteiger-Community, die in so einem Reservat da quasi in Paraguay jetzt ihre gated Community hat und Häuser verkauft. Und es sind Leute, die so denken, der dritte Weltkrieg kommt bald und man muss in die Nähe der Wasserreserven ziehen. Und du hast dann so Verstrahlte aus allen Regionen. Es gibt so einen englischen Ornithologen, der dann da hinkommt und dann sowas sagt wie, ja, also im Flugzeug hier saßen ein paar Muslime mit mir und jetzt bin ich ja selbst hier nicht mehr vor ihnen sicher und so. Du kriegst dann mit, viele von denen sind so 2015, haben die in Deutschland dann ihre Kinder aus der Schule genommen, aus der Waldorfschule, dann Privatunterricht und jetzt wohnen sie da so ungefähr. Und das ist so ein Dokumentarfilm. Und der wechselt immer so hin und her zwischen diesen jungen Leuten, die so ein bisschen versuchen da so sich mit auch prekärer Arbeit so über die Runden zu kommen und so ihr Leben zu leben, ihr Leben noch vor sich haben, und diesen alten Deutschen, die sich so wichtig nehmen und gleichzeitig immer so von Überfremdung und Migration negativ reden und gleichzeitig halt da offensichtlich halt Migranten sind, die alles kaputt machen, so ungefähr. Und das ist so ein Abbild von dieser ganzen Sache. Ist so ein bisschen so wie so Act of Killing oder wie hieß dieser Soldaten des Lichts. Also ist so ein Film, der so ein bisschen in so eine halt spirituellen, verstrahlten Gruppe reingeht. Aber auch halt diese andere Seite irgendwie hat. Und dann ein interessantes Bild aufmacht, dass viele der Einwohner so von Paraguay ja auch so Sachen glauben. Also dass die Orte magisch sind, dass da bestimmte Wesen in diesen Wäldern leben und so. Und dann schneidet das wieder zurück zu so einem Deutschen, der irgendwie im Internet Leuten seine Ideologie verkauft, weil er sagt, er kann mit Tieren reden und er kann Attacken schwarzer Magie sehen und so. Und irgendwie wird das so seltsam nicht gegenübergestellt, indem der Film sagt, das ist gleich, sondern irgendwie macht das irgendwie was mit einem, dass man sich dann so fragt, okay, wie finde ich das eigentlich so? Also warum haben diese verschiedenen Gruppen eigentlich dieses Bedürfnis, an irgendwas Übersinnliches so zu glauben? Und den fand ich ganz toll, den Film. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt diesen Film Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit. Den hat sie vorher gemacht. Da geht es um deutsche Fleischindustrie, glaube ich, auch so mit den Arbeitsbedingungen da und so, also im Umkreis des Paradieses.
Oder wo sie das so mit der Johanna der Schlachthöfe.
Ja, genau, irgendwie sowas, ja. Also den kann ich empfehlen, im Umkreis des Paradieses. Fand ich sehr, sehr stark. Wollen wir über Rose mal reden, Sandra Hüller, unsere Gold-Sandra.
Unsere Sandra in Hollywood.
Unsere Frau in Hollywood, ja, genau, ist zurück, hat sich erbarmt, zurück nach Deutschland zu kommen und spielt eine Frau, die sich als Mann ausgibt nach dem 30-jährigen Krieg, die schon als Soldat gelebt hat und dann in so eine kleine Gemeinde kommt, denn sie hat von jemandem, am Anfang weiß man noch nicht genau von wem, quasi so eine Erburkunde bekommen und kann da so ein Landhaus, das komplett zerfallen ist, quasi renovieren, und da bringt er auch wieder Arbeit hin, und dieser Ort blüht dann auch so ein bisschen auf und darf aber natürlich nicht rauskommen, dass sie sich nur als Mann ausgibt, weil man natürlich zu der Zeit als Frau in der Gesellschaft nicht diese Rolle hätte ausüben können. Ich fand den sehr toll gespielt, natürlich, von Sandra Hüller. Ich fand den auch so typisch. Ich fand den so hochglanz-festivalmäßig. Also ich dachte, jeder Shot sieht irgendwie aus wie so ein Wallpaper und genau da laufen jetzt die Personen in Schwarz-Weiß dann so durchs Bild und so. Ich fand aber diesen Film sehr verplottet. Also sehr so, jetzt kommt es gleich raus, wie können sie sich davor schützen und sowas. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, der Film konnte für mich nicht so richtig atmen und hat mir irgendwie keine Frage gestellt. Und das fand ich ärgerlich, aber das gilt ja für viele als so eins der großen Highlights hier. Jenny, ich glaube, du mochtest den auch richtig gerne, ne?
Ja, den mochte ich. Der, genau, hast du gesagt, dass er nach einem 30-jährigen Krieg spielt? Mhm. 17. Jahrhundert?
Glaube ich.
Es hat diese rigiden, strengen Schwarz-Weiß-Bilder, Regie Markus Schleinzer, der durch Michael vor 2011 oder so bekannt geworden ist. Also als Regisseur, war, glaube ich, vorher schon Schauspieler oder Casting. Er ist Casting-Spezialist, was man bei dem Film auch merkt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er verplottet ist. Ich hatte eher den Eindruck, dass er, also der Rahmen, er wird ja so ein bisschen so erzählt wie so eine Sage oder eine Geschichte, die man irgendwie in einem alten Buch gefunden hat, von dieser Rose, die da irgendwie im 17. Jahrhundert gelebt haben könnte. Und man hat ja auch so eine Erzählerstimme, und das wird alles, die Erzählerstimme verspricht einem so eine, oder nimmt, die hat halt den, die bringt den Plot mit, sozusagen.
Stimmt, und man denkt, die hat ganz schlimme Sachen gemacht, diese Rose. Man wartet so ein bisschen
darauf,
was passiert.
Genau, man weiß
jetzt
eigentlich, dadurch, dass diese Geschichte bekannt ist, weiß man, dass sie in irgendeiner Form auffliegen wird. Mhm. Sonst würde die Geschichte von Rose ja nicht wert sein, erzählt zu werden. Wäre ja einfach nur die Geschichte von einem Mann, wie viele Geschichten von Gutsherren in dieser Zeit. Und dadurch hatte ich zumindest von Anfang an dieses Framing, okay, hier wird noch Plot passieren, so. Weil diese Erzählerin da ist, und dann wandelt sich das aber so ein bisschen Richtung, ja, ich habe eigentlich schon mit der ersten Erzählerstimme akzeptiert, wo das alles hinführen wird, so, und ich habe mich auch schon auf das Schlimmste vorbereitet, aber das hat mich dann total entspannt, so, ich habe dann nur noch so diesen Versuche von ihr irgendwie ein normales, in Anführungszeichen männliches Leben da zu führen, eine Freiheit zu gewinnen, die eben nur in der Männerrolle ihr möglich ist, in der gutgestellten Männerrolle, als Gutsherrin, die da eben dann auch ihr eigenes Gesinde und so weiter hat und die dann natürlich auch irgendwann heiraten muss, um an den Bach zu kommen, der für ihren Geschäftssinn notwendig ist, weil sie hat ja auch Expansionswünsche. So, also sie ist halt geboren für diese Rolle, aber eben mit dem falschen Geschlecht. Und klar.
Das Thema fand ich komisch, das wird da so reingebracht mit dieser Gier, aber irgendwie.
Ja. Na, ich finde, es geht nicht um, um Gier, es wird zwar Gier genannt, sondern es ist einfach nur. Es ist keine Sozialutopie, die da passiert, sondern da ist jemand, der aufsteigen will und auch ein Gutsherr sein will und auch Gesinde haben will und auch die Ehefrau im Grunde auf Linie hält mit der Argumentation, wie jede andere Frau in dieser Gesellschaft auf Linie gehalten wird. So, also das ist kein You-Go-Girl-Film.
Trotzdem entsteht kurz so eine Utopie, das fand ich ganz gut, ne? Dass man kurz so denkt, ah ja, okay, hier könnte vielleicht jetzt.
Ja, aber
das ist
im Grunde nur 10 Minuten.
Mhm. Ja, genau.
So, und die Realität sieht halt anders aus. Und das mochte ich halt, dass er so diese Zweigleisigkeit zustande bringt. Einfach einen realistischen Blick, was bedeutet es dann eigentlich, irgendwie Gutsherrin zu sein, so? Und wie gehst du eigentlich mit deinen Untergebenen um? Ohne da irgendwie so den Zuschauer noch zu drangsalieren und noch richtig zu quälen, was ich schon bei dem Film erwartet hätte bei der ganzen Geschichte, dass das eine einzige Tortur wird, wenn wir einmal auf ihrer Seite sind. Das ist wie, weiß nicht, Johanna von Orléans, Dreier, da muss ich halt sehr oft dran denken.
Er geht ja auch in die Richtung zum Schluss dann, ja.
Wird, sondern es wird dann halt alles sehr schön verkürzt und es geht eigentlich, also es wird nicht totgetreten. Und das mochte ich sehr. Es hört genau dann auf, wenn es aufhören muss. Und die große Oscar-Rede gibt es auch noch.
Ja, den Moment kann man rausschneiden.
Ja, irgendwo wird gesagt, vielleicht wachsen dir ja Flügel. Und dann dachte ich so, oh, das wäre schön, wenn der Film jetzt da freidrehen würde und das passieren würde.
Das habe ich auch fest damit gedacht, dass es irgendwie so endet oder dergleichen. Aber gut, ich glaube, man muss das schon noch hauptsächlich so ein bisschen aus so einer historisierenden Sicht einfach betrachten und das tatsächlich in dem Kontext lesen, in dem der Film spielen soll. Weil das ist jetzt kein Film, der da vielleicht auf der Höhe der Zeit ist, was heutige Diskurse anbelangt. Also rund um die Konstruktion von Geschlecht und dass man auch so eine binäre Ordnung einfach völlig aufhebt. Das findet in dem Film ja nicht statt, sondern da geht es halt aus dieser historischen Perspektive darum, dass sie sich innerhalb dieses binären Systems versucht, sich einen Vorteil zu verschaffen und dass sie das Spiel dann im Grunde genommen mitspielt. Deshalb, da geht der Film vielleicht für heutige Diskurse einfach nicht weit genug, aber darum geht es da auch nicht so richtig. Und was du schon angedeutet hast, Jenny, ich glaube, dieser letzte Akt, wo das dann tatsächlich zu so einer Märtyrerinnen-Erzählung wird, das fand ich schon mit am Eindruck. Also wenn es dann irgendwie darum geht, auch eine Gewalttat zu proben, sage ich jetzt mal um den heißen Brei herumgeredet, das sind einfach sehr eindringliche Momente und was wir noch gar nicht erwähnt haben, das ist auch ein sehr witziger Film auf eine abgründige Weise und das ist ein Witz, der halt vor allem tatsächlich aus so einem grotesken Eindruck heraus entsteht, wie wenn man tatsächlich so alte Protokolle aus dem Frühneuhochdeutschen zum Beispiel liest, also alte Hexenverhörprotokolle und dergleichen, wo einfach so Berichte runtergerattet werden und wo einfach die absurdesten Anschuldigungen und so weiter einfach mit so einer sachlichen Justizkälte im Grunde genommen
das
protokolliert
Horn,
worden.
Der Dorn,
ja, genau, ja. Das Horn und genau, wenn es dann auch hier so vorgespielt wird im Grunde genommen, wie so ein Prozess abläuft. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Das ist sprachlich sehr schön übersetzt, auch über diese Erzählerinnenstimme, die das so märchenhaft, in Anführungszeichen, einem so vorträgt. Und deshalb hat mir das dahingehend große Freude bereitet. Auch wenn sie natürlich, es wird uns im Vorspann gesagt, dass sie viel üble Schandtat getrieben hat. Es hätten ruhig noch ein paar mehr Schandtaten sein können.
Ja, manche von denen, es gibt diese ironische Ebene und manche dann werden aber auch nur so erwähnt. Also da wird dann so eine, es ist dann klar, es hat eine Vergewaltigung gegeben und es wird aber wirklich einfach nur so zwei Sätzen so abgehandelt. Ja. Das fand ich schon, da ist der Film, dachte ich, dann doch in Teilen doch auch reicher oder man muss genauer hinschauen, glaube ich, bei manchen Sachen, die einem noch nicht direkt auffallen, wenn man das nur manchmal so hintereinander sieht. Was muss denn noch erwähnt werden, Leute? Janik, hast du Dao gesehen? Der ist doch dieser sehr lange Film, den viele auch so ein bisschen hochhalten, auf jeden Fall.
Habe ich gesehen. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so eine Parallelmontage, so ein Experiment, dass eine Figur einerseits auf eine Hochzeit und andererseits auf so eine mehrtägige Beerdigung schickt. Und das ist dann versucht worden, so gegenüberzuschneiden. Mhm. Es gibt wohl wahnsinnig viele Stunden an Material. Das ist so halb dokumentarisch und vermengt Fiktion und fiktionalen Spielfilm und Dokumentarfilm. Es treten professionelle Schauspielerinnen auf, die dann auch mit Laien zusammenarbeiten. Das wird gerahmt von einer Casting-Situation, wo das erstmal so geschaffen wird, diese Situation. Okay. Und wie wollt ihr euch da jetzt entwerfen in dem Film? Und das ist natürlich so eine Kulturstudie, über die man jetzt streiten kann, inwiefern das so ein also welche Art von Blick da eingenommen wird. Ich hatte im Vorfeld gelesen, dass alle so wahnsinnig euphorisch waren, dass man sich da auch anstecken lässt von diesen Tänzen, die da bei diesem Beerdigungsritual und so weiter aufgeführt werden. Und das, muss ich sagen, hatte ich nicht den Eindruck. Also auch gerade in der Montage, dass das auch so zeitlich und räumlich getrennt ist mit dieser Hochzeit und der Beerdigung, das hat für mich nicht so ganz funktioniert, dass man da immer diese Art von Intensität aufrechterhalten kann, die da vorgegaukelt wird. Und der Film ist auch in meinen Augen so ein bisschen blind für diese unterschiedlichen Tonalitäten, also egal, ob da gerade sich auf der Hochzeit geprügelt wird oder ob da jetzt Leute trauern oder ob sie irgendwie gemeinsam lachen, das ist alles in so einem Tonfall inszeniert und im Hintergrund wird die ganze Zeit so eine Jazzmusik gespielt auf der Tonebene und das ist dann so ein Vibe-Film, von dem sich ja ganz viele haben mitreißen lassen. Ich glaube auch, dass der gute Chancen auf den Goldenen Bären haben wird. Aber ja, also mich hat es nicht so ganz begeistert. Ich schätze den schon für sein Experiment, was er versucht. Und das ist ein sehr ambitioniertes Projekt, aber so ganz begeistert hat es mich nicht. Mhm.
Haben wir leider nicht gesehen, Jenny. Aber wir haben doch neulich, als wir Was gab's noch gemacht haben, über wieder so Eat the Rich Kino in Housemaid und Send Help und so geredet. Wie fandst du denn Jenny Rosebush Pruning? Weil ich dachte so, als ich das gelesen habe und als ich diesen kurzen Teaser gesehen habe, der hochgeladen wurde, okay, was ist das denn für ein Cringe-Fest? Und dann habe ich, und ich glaube, so sind viele da auch reingegangen und natürlich auch mit diesem Ding im Hinterkopf, so ja, brauchen wir jetzt noch so einen Film? Brauchen wir noch so einen Film? Weil viele haben ja dann doch gesagt, der war dann doch irgendwie besser als gedacht.
Naja, er ist nicht weit genug gegangen. Also er hat halt so er bringt die Signale mit, dass du jetzt hier irgendwas, was Subversives, was Grenzerweiterndes, Überschreitendes, Verstörendes sehen wirst. So. Und der Höhepunkt ist dann irgendwie, also der Höhepunkt in mehrfacher Hinsicht, dass Tracy Letts irgendwie mit der Zahnpaste, die für Sperma einstehen soll, in seinem Mund herumgurgelt. Und das ist so das, wo der Film dann seine Subversion für sich entdeckt. So in der Art. Also was ich sehr lustig fand, also ich fand ihn schon ganz lustig. Mhm. Ne? Es ist so eine Familie, englischsprachige Familie, die in Spanien untergekommen ist. Die Mutter wurde angeblich vor Jahren von Wölfen zerrissen. Die wird von Pamela Anderson gespielt. Der Vater ist Tracy Letts, der sehbeeinträchtigt ist. Ach
stimmt,
das
hatte ich mich gefragt, warum ist Pamela Anderson hier?
Genau, ja, und die Kinder, Callum Turner, Riley Keough.
Angeblich der neue Bond.
Ja, genau. Und hier Billy Elliot.
Jamie Bell,
genau. Und da kommt eben die Elle Fanning rein. Die ist die Freundin von Jamie Bells Figur. Der ist der älteste Bruder dieser Familie. Und die sind alle natürlich komplett verdorben. So. Ist inspiriert, sind zu jeder Schandtat bereit. Für mich nicht genug Schandtaten in diesem Film. Also es ist dann so eine, der Callum Turner ist so der Erzähler. Und dir wird schon eine Dezimierung dieser Familie irgendwann versprochen und dir wird gesagt, ja, die Figur von Jamie Bell, das ist noch der Beste in dieser Familie und die anderen verdienen eigentlich alle den Tod. Aber wenn ich mir so diese ganzen Figuren, auch Ellen Fanning und so weiter anschaue und die Pamela Anderson, sind die, und das soll auch so sein, glaube ich, durch die Bank einfach das Letzte. So. Das heißt, man hat dann so eine Monotonie an Verderbtheit, die aber auch nicht tiefer ergründet wird. Es wird jetzt nicht wirklich geschaut, sind die einfach so, weil sie reich sind? Das scheint so die Aussage zu sein, aber es wird nicht wirklich darauf geschaut, was macht denn Reichtum jetzt wirklich mit den Menschen? So auf eine Art wie das meinetwegen Östlund-Call-Out.
Mittlerweile könnten wir echt wie so, kennt ihr diese Tierlist-Videos, wo Leute immer Sachen so einsortieren, da könnten wir wirklich mittlerweile alles so Succession und Östlund.
Ja, und der Östlund,
ich
lerne den Östlund ja nach all den Jahren wieder schätzen. So je mehr schlechte Kopien ich davon sehe. Ja. Ich meine, die nächste Verwandtschaft ist nicht Triangle of Sadness, sondern Saltburn von Emerald Fennell.
Ja.
Damit hat es schon einiges zu tun, aber es ist halt viel saftloser irgendwie inszeniert. Also ich erwarte halt bei so einem Film dann auch, dass man irgendwie die Lust hat daran, dass der Film vielleicht auch die Lust zeigt daran, dich zur Grenzüberschreitung zu verlocken. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, dass viel einfach so ein bisschen mit so einem viel zu schüchtern daran gegangen wird, viel zu schnell wieder weg abgeblendet wird. Man wird gar nicht wirklich verlockt, in die Falle zu tappen und sich zu hinterfragen, warum man vielleicht diesen reichen Leuten dabei zuschauen will, wie sie inzestuöse Orgien feiern oder was auch immer. Ich weiß nicht, das war für mich dann einfach zu wenig, egal wie poppig das dann alles aussieht. So.
Ich wusste halt gar nicht, dass das so ein Eat the Rich-Film werden soll. Oder ist er das überhaupt? Also ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich fand das einfach sehr verstörend im positiven Sinne in dieser Weltlosigkeit, mit der das inszeniert wird. Also dass es alles in so einem völligen Paralleluniversum stattfindet. Und ich meine, jetzt wo wir gerade diese riesigen Diskurse haben, jetzt im Zuge dieser ganzen Epstein-Diskussion und so weiter, fand ich den schon nochmal auf sehr ekelhafte Weise interessant. Und ich finde ihn auch gar nicht so zahm oder was inszeniert oder so einfallslos. Der hat immer wieder so ganz eigenartige Brüche in der Montage drin, wo sich auf einmal so verschiedene Zeitebenen überlagen und dann wurde auf einmal so Fragmente eingespielt werden, die man gar nicht so richtig zuordnen kann. Also der ist schon auf eine Art und Weise irritierend in seiner ganzen formalen Ausgestaltung. Der sieht wahnsinnig eigenartig aus mit seinen grellen Farben und diesen verwaschenen Bildern die ganze Zeit. Mhm. Und dann ist der auch, also ich fand den nicht lustig und ich habe mich auch ein bisschen gewundert, warum der so sehr als Komödie rezipiert wurde. Also der hat halt dieses Weirde, das ist ja genau dieses, wir haben ja hier Evdimi Filippos als Autor und das fühlt sich halt an wie diese frühen Lanthimos-Filme und das wird schon am Anfang...
Die sind auch lustig.
Ich finde nicht, also so, ja, keine Ahnung, also auf eine Art und Weise, aber das sind jetzt nicht so, die sind nicht auf Pointe geschrieben und dieses Weirde wird halt nach ein paar Minuten deutlich, wenn da erzählt wird, dass die Familie also regelmäßig in den Wald fährt, um an dem Unfallkreuz der Mutter Pamela Anderson ein Lamm zu opfern und so weiter.
Ja, und das
also,
ist lustig.
Ja, aber das ist ja jetzt nicht so ein Schenkelklopfer lustig irgendwie, das ist ja eher dieses, hey, was sehe ich denn hier gerade? Und dann wird es auch so in Zeitlupe wieder die Wölfe angerannt kommen und dergleichen, das wird so wahnsinnig exzessiv ausgewalzt, dieser Moment. Ich fand den schon sehr interessant. Ich will da nochmal zurückkehren irgendwann.
Mhm. Okay, sollen wir noch ein, zwei kleine Runden machen? Vielleicht schmeißen wir noch Sachen
die
rein, die wir noch haben. Ich habe gesehen Light Pillar von Xu Zhao. Das ist ein Animationsfilm. Und das fand ich toll. Ich muss das jetzt für euch da draußen leider spoilern, was so der formale Gag dieses Films ist. Aber das ist mir dann doch nochmal aufgefallen, dass es schon toll ist auf Festivals, wenn du wirklich nur so einen kurzen Text gelesen hast und weißt, es wird jetzt ein Animationsfilm, wenn dann auf einmal was passiert, womit du nicht rechnest. Und zwar ist es so, dass das in so einem, ja, wie so chinesischen Hollywood irgendwo spielt, was aber auch so ein halbes Las Vegas ist, weil da so die Sphinx und so aufgebaut sind und so. Also so ein großes Filmstudio quasi. Und es ist aber quasi nach der Klimakrise, die Menschen sind schon mit so Raumschiffen ins All irgendwie geflohen und sind nur noch so ein paar Leute zurück quasi. Und die müssen dann dieses Filmstudio irgendwie noch in Schuss halten, obwohl da eigentlich nichts mehr gedreht wird, so ungefähr. Und die Hauptfigur fegt da halt so rum. Und er kriegt dann vom Vorgesetzten so eine VR-Brille geschenkt und verliebt sich dann in VR in so eine andere Person und ist dann immer in den Träumen, also tagsüber in dieser kalten Eiswelt und nachts immer in so einer sommerlichen Jahrmarktwelt und verliebt sich da. Und ich merke, ihr trifft ein bisschen weg, während ich das erzähle, aber diese Szenen sind Realfilmszenen. Also die Szenen quasi, die in der Virtual Reality sind dann mit richtigen Menschen gedreht und diese langweilige Welt, in der wir uns befinden, das ist der Animationsfilm. Und das war so ein formaler Trick, den ich irgendwie überhaupt nicht erwartet hätte, dass man das so macht in diesem Film. Und ich fand es ganz schön, also wie diese Tristesse da gezeigt wird und dann dieses, das ist nämlich dann auch eine Scammerin, die ihn um sein Geld betrügt und dann ist die Frage, kann er noch den Planeten verlassen oder nicht? Am Ende fand ich so ein bisschen vielleicht zu niedlich aufgelöst, aber das ist auf jeden Fall ein Film, den ich empfehlen kann, der sehr langsam aber ist. Und das ist etwas, was mir ganz gut gefällt, merke ich. Langsame Filme, die nur 90 Minuten gehen. Das habe ich auf der Berlinale so ein paar gesehen. Rose ist ja auch ein bisschen so, auch wenn er ein bisschen schneller erzählt war, aber auch... Der Schaneleck zum Beispiel auch, also das ist ein Kino, was mir ganz gut reingeht, weil ich merke so, ich bin noch nicht so weit, mich wieder in den 3-Stunden-Film hier reinzusetzen. Deswegen Light Pillar kann ich empfehlen. Janik, hast du noch was?
Na, ich habe hier gerade parallel durchgescrollt, was ich alles gesehen habe. Ich würde vielleicht tatsächlich Nightborn noch an... Wolltest du den nehmen? Dann mach erst du Nightborn, ich gucke in der Zeit nach was anderem.
Also ich habe nämlich auch gerade durchgescrollt und dachte, den kannst du nicht, über den haben wir schon geredet. Und dann bin ich bei Nightborn gelandet. Das ist ein Horrorfilm von Hanna Bergholm, die hat vor ein paar Jahren in Sundance Hatching vorgestellt. Der lief, glaube ich, auch in Deutschland über ein junges Mädchen, das ein Ei ausbrütet. Mhm. Und Nightborn mit dem Faschismusgegner Rupert Grint in einer der zwei Hauptrollen spielt in den finnischen Wäldern, wo er gemeinsam mit seiner Filmehefrau, die von Sadie Haller gespielt wird, hinzieht. Sie zeugen dort in dem dunklen, dunklen, finsteren Wald ein Kind. Und dieses Kind wird dann auch geboren und dann sind sie da in dem Haus ihrer Großmutter, wollen das Kind aufziehen und natürlich hat das Kind etwas von dem Wald und den dunklen, es wirkt so wie dunkle Kräfte, aber vielleicht sind die Kräfte gar nicht so schlimm, auch was mitgenommen, was es verändert hat, sozusagen. Mhm. Und das war, also erstmal habe ich mich gewundert, dass der fest im Wettbewerb läuft. Der ist eigentlich zu nett und zu gut und zu unterhaltsam, weil es einfach ein ziemlich geradliniger Horrorfilm. So sehr lustig auch auf eine sehr trockene, schwarzhumorige Art, weil eben der primär aus der Sicht der Mutter erzählt wird, die viele Stunden allein mit dem Kind zu Hause in diesem abgelegenen Haus verbringen muss. Und das Kind, dessen Gesicht man nicht sieht, ähnlich wie bei letztes Jahr If I Had Legs, I'd Kick You, wird das so ein bisschen monströs aufstilisiert durch die Töne, die man von ihm hört. Nur sagt es nicht, redet es nicht, sondern es schreit halt. Und das ist wirklich, das Schreien hat mich so fertig gemacht. Das ist wirklich so, dafür würde ich schon Preise vergeben. Gibt es hier eine Alfred-Bauer-Preis für die besondere künstlerische Leistung? Gibt es das nicht? Würde ich sofort dem Sounddesign von Nightborn geben, weil dadurch eben das Kopf von in deinem Kopf das Bild von dem Kind entsteht. Und es hat halt was Monströses und man kennt diese Geschichte natürlich schon aus ganz, ganz vielen Horrorfilmen. Mit den Monster, satanischen Kindern, was weiß ich. Aber das Schöne an Nightborn ist, dass er sich da voll natürlich in den Grusel, der daraus entsteht, hineinlegt, auch in die praktischen Effekte und auch in den schockierten, blonden Gesichter, die das dunkle Kind anschauen, was einfach nur weirde Sachen macht und frisst und an Fingern nagt und lieber Rinderblut saugt statt Muttermilch. Aber er findet da eben auch einen sehr schönen, finde ich, progressiven Weg, mit diesem Kind umzugehen. Auf eine Art, die ich nicht erwartet hätte, weil normalerweise in diesen Damien-Geschichten ist der Damien ja dann am Ende doch immer der Satan. Hier wird dann ein anderer Weg gegangen, gegen den Konformismus, gegen die eintönigen blonden Lächelkinder und das hat mir doch sehr behagt, deswegen Nightborn, klare Empfehlung von mir. Und jetzt kannst du deinen Film sehen.
Ja, ich würde noch ergänzen, das ist doch einfach ein sehr spannender Film über auch so Erziehungsfragen und welchen Platz hat das eigentlich heute in so einer, ja, optimierten, auf Leistung getrimmten Gesellschaft, die eigentlich auch die Kindheit hasst und verabscheut, dass das Kind möglichst schnell in das bürgerliche Miteinander mit den ganzen Ritualen eingehegt werden muss und so weiter, wie man da in so einen, ja, einen Zwischenraum oder eine Öffnung für so dieses, in Anführungszeichen, archaische des Babyseins lassen kann. Und ich finde, damit hat er sich auch schon nochmal abgehoben von so Filmen wie Die My Love zum Beispiel, mit dem das natürlich jetzt verglichen wurde. Also hat mir auch sehr gut gefallen, weil wir es ja mögen, wenn es auf Festivals mal zur Sache geht zwischendrin, ja, weil wir hier die Genrefilme mögen. Nämlich Joko Anwar mit Ghost in the Cell, der auch ins Kino kommen wird im Herbst und bestimmt auch beim Fantasy-Filmfest vorher laufen wird. Joko Anwar ist ein Regisseur aus Indonesien, der, ja, man sagt dann immer so der James Wan des indonesischen Kinos, habe ich jetzt schon mehrfach gehört von anderen. Und das leuchtet ein, weil der diese Spukhausfilme Satan's Slave zum Beispiel gemacht hat, die dann sehr stark mit so Jumpscare-Horror arbeiten im Gruselhaus. Also da passt der Vergleich schon. Der hat zuletzt auf Netflix diesen wahnsinnig starken Grave Torture gemacht, einen Religionshorrorfilm. Und jetzt war ich erstaunt, dass der mit so einem sehr klamaukigen oder mit einer Splatter-Komödie eigentlich zurückgekommen ist. Der ist gar nicht so sehr auf Grusel getrimmt. Das spielt im Gefängnis, wo viel Korruption herrscht, die Wärter missbrauchen, die Insassen, die da gefangen sind. Es gibt dann nochmal Bandenkriege untereinander. Dann gibt es noch die politische Ebene, die da mit reinmischt. Da gibt es dann manche Gefangene, die andere Privilegien genießen, die einfach mal nach draußen gehen können. Und die sich eigentlich gar nicht mit dem, ja, Gesindel in Anführungszeichen, das da sonst noch inhaftiert ist, gar nichts mit dem zu tun haben wollen. Also auch so eine Klassengesellschaft nochmal innerhalb des Gefängnisses und alle gehen sich da gegenseitig an die Gurgel. Und jetzt ist die Prämisse, dass da quasi immer, wenn Leute sehr wütend sind, taucht da so ein Dämon auf und verrichtet halt einen sehr, sehr grausamen Mord. Und der Film ist wirklich extrem blutig und das wird auch nach 5 Minuten klar gemacht. Und da gibt es schon so den ersten Szenenapplaus oder aber das erste große Entsetzen. Also ich wiederhole, das ist eine Splatter-Komödie. Und dann überlegt man halt, wie kann man diesen Dämon vertreiben? Und das sind dann natürlich die Mittel der Kunst und der Religion. Und das wird dann auf sehr komödiantische Weise bis zum Ende durchexerziert, wie es diese, ja, Häftlinge da mit diesem Dämon aufnehmen. Also der hat großen Spaß gemacht. Also ab und zu ist es ja auch ganz schön, wenn man hier sowas Seichtes sehen kann, was irgendwie in seiner politischen Botschaft jetzt nicht sehr weit gedacht ist, aber was trotzdem, ja, mit einer großen Lust am Genre und an diesem Überzeichnete und an diesem Exzess einfach bebildert und in Szene gesetzt ist.
Horror-Genre überhaupt hier gut vertreten. Ich möchte auch noch einen Shoutout an Animart aus Japan geben. Sleep No More von Edwin. Also das ist so das einzige Genre, was ich hier wirklich ausmachen kann.
Stimmt, ja.
Stimmt, ja, es gibt hier keine Forums-Presseverführungen mehr während des Festivals, ne? Das ist ein bisschen, also weil früher habe ich, glaube ich, hätte ich damit auch gefremdelt, so an sich mit dem Forum, aber jetzt habe ich eigentlich richtig Bock drauf gehabt und habe das verpasst, hier bei denen, ich wohne ja in Berlin, zu denen davor zu gehen, die vor dem Festival waren, und war dann jetzt richtig enttäuscht, dass ich da auch dann keine Tickets zum Beispiel für Ghost in the Cell oder Animat oder so dann bekommen habe. Das ist ein bisschen doof, die könnte man mal wieder
zurückbringen. Ist auch fatal, also zum Beispiel in der Generation, glaube ich, gibt es weiterhin Pressevorführungen, wo ich halt sagen würde, also ja, ist ja schön, wenn ihr das pushen wollt, aber da ist halt offenbar auch nicht die große Nachfrage, würde ich mal mutmaßen. Also ich verstehe nicht, warum man ausgerechnet im Forum die Pressevorführungen streicht. Das ist ja nun, würde ich mal behaupten, die spannendste Sektion, abseits von Wettbewerb und Special Gala.
Gibt es noch was ihr empfehlen wollt? Ich habe Der Heimatlose von Kai Stenicke gesehen. Ich glaube, Jenny, du hast den auch gesehen. Das ist ja so ein bisschen, Rose ist ja auch, ne, dieser Film mit Sandra Hüller, wo sie dann in dieses Dorf kommt und sagt, ich bin hier eigentlich der Mann von früher und mir gehört jetzt dieses Haus, das ich da von meiner Mutter oder meinem Vater übernehmen möchte. Und hier ist es auch so, dass ein junger Mann namens Hein auf so eine nordfriesische Insel zurückkommt und da ist so eine Dorfgemeinschaft und er ist da früher weg. Also als er so Jugendlicher war, ist er aufs Festland gegangen, um da Lehrer zu werden, und das ist so eine alteingesessene Fischergemeinde irgendwie, und die erkennen ihn alle nicht. Also die sagen alle, selbst seine Mutter so, du bist das nicht, du bist nicht Hein. Und der Film hat so eine Dogtooth-Anmutung. Dogtooth ist der von Lanthimos, Dogville ist der von Lars von Trier.
Dogtooth ist die Komödie.
Kommt zum Lachen endlich.
Dogville ist der hemmungslose Bastard von einem Film. Und da ist es ja so, dass man in die Häuser reinschauen konnte, ne? Also dass wir diese Theater so Aufstellungen hatten quasi und wir können quasi sehen, was die Leute machen. Das ist hier auch so. Man fragt sich auch so ein bisschen, warum eigentlich, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass es so ist. Und der Film, das hatte ich bei diesem Film so ein bisschen, dass ich dachte, wenn mir jetzt jemand, also wenn ihr jetzt das hört, wie ich das alles erzähle und ich sehe ihn, dann fände ich ihn vielleicht auch nicht mehr so interessant. Aber als ich ihn gesehen habe, ohne dass ich überhaupt wusste, was da passiert, fand ich ihn dann doch ganz gut, weil man am Anfang denkt, das ist so eine, wir haben das ja öfter jetzt auch, nicht nur Eat the Rich, sondern so dieses Betrügerkino, das ist ja Rose auch so ein bisschen, oder wir haben es auch bei Saltburn, ne? Jemand versucht sich so, oder wir hatten es bei Ripley, so jemand versucht sich da so irgendwie reinzuzecken in so eine Gemeinschaft, und das denkt man, hat man hier am Anfang, also man denkt, diese Person, warum auch immer, möchte hier rein und tut so, als wäre sie Hein, oder zumindest ist diese Option steht halt so quasi im Raum, und dann machen die so ein Tribunal. Und es erinnern sich immer Dorfbewohner an etwas, was früher passiert ist, und er muss erzählen, was damals passiert ist, so nacheinander. Und wir wissen nicht genau, ist er das wirklich und er erinnert sich nur irgendwie schlecht, oder will er da quasi sich so einen Platz erkaufen in dieser, erkämpfen in dieser Gesellschaft, und warum überhaupt, warum auf so einer Insel irgendwie. Und das ist ganz spannend gemacht, finde ich, weil man dann so ein bisschen irgendwann sich fragt, Moment mal, der lügt vielleicht gar nicht, sondern die erinnern sich kollektiv extra falsch an das, was früher passiert ist. Und wenn ja, warum eigentlich? Dann ist das am Ende, finde ich, alles ein bisschen auserklärt und dann plätschert der Film so aus. Aber ich fand das schon nicht schlecht, irgendwie so diese Idee, wie funktioniert so kollektive Erinnerungen und auch wie erinnert man sich selbst vielleicht auch falsch und so. Also mir hat er so ganz gut gefallen eigentlich.
Klingt nach wenig Schandtat, aber.
Genau, das wenig Schandtat auf jeden Fall in diesem Film.
Ja, man sollte, glaube ich, nicht Dogville erwarten, weil er dessen Radikalität noch nicht erreicht. Diese Geschichte mit den offenen Wohnungen oder Häusern, also wo dann sind ja meistens nur zwei Wände oder so, und von innen ist auch deutlich als Kulisse erkennbar, so wie das Holz aussieht, und dann steht da aber trotzdem ein sehr abgenutzter Tisch mit vielen Kindheitserinnerungen, die reingeritzt sind rum. Das ist alles schon sehr stark metaphorisch eher aufgeladen, als dass es für mich wirklich einen dramaturgischen oder einen ästhetischen Effekt hat, das zu sehen, wie die da drinnen sich aufhalten und drehen.
Man scannt das selten ab und denkt sich jetzt irgendwie so etwas.
Genau,
dabei.
Also ich hatte so das Gefühl, ja, es wird schon irgendwas mit den Wänden in ihren Köpfen zu tun haben.
Oder so eine Offenheit, die nur gespielt
genau,
ist. Oder
genau,
also man hat da so ein paar
Metaphern. Genau, was ich aber nett fand, war, dass es halt auch hier beim Ton durchgehalten wird. Das heißt, wenn da jemand im Bett liegt, weht der Wind nicht so laut, wie wenn er dann die Tür aufmacht und rausgeht und so weiter. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ist für mich aber eigentlich eher eine Randerscheinung, weil das, was mich für mich dann überwiegt, ist wirklich so dieser Prozess, der ja wirklich auch von den Bewohnern als wie so ein Set halt hingestellt wird. Das soll ja nicht ein richtiges Haus sein. Auch für sie ist das kein richtiges Haus. Und die komödiantischen Effekte, die dann auch da entstehen, vor allem dank der Richterin.
Ja, die ist super.
Die ist super. Also es ist alles extrem irgendwie auf eine Art überladen, finde ich, so an Ideen und Metaphern. und Symbolgehalt, auch die ganze Geschichte, wenn man da einmal durchschaut, wo das hingeht, ist, glaube ich, sehr stark und schnell absehbar. Aber ich mochte einfach,
dass das jemand... Und die spielen so ein Kartenspiel, das heißt Lügen, also man merkt auch immer, was steht jetzt für was und so.
Aber ich mochte einfach, dass es auch versucht wird, sowas zu machen. Weil auch diese Geschichte habe ich, hier in der Berlinale läuft auch ein anderer Film, der dieselbe Geschichte völlig konventionell und nicht schlecht oder so erzählt, aber eben so, wie man es schon tausendmal gesehen hat. So. Und
aber ist der auch so komödiantisch wie Dogville?
Der Trial of Hein, wie er im Englischen heißt. Na, ich fand ihn schon sehr lustig, teilweise.
Okay. Teilweise ist er ganz witzig.
Er ist halt sehr, eher sofort trocken lustig als Lars von Trier lustig.
Und diese Offenheit hat natürlich, das fand ich dann auch irgendwie so für so einen deutschen Debütfilm irgendwie nicht so schlecht, hat natürlich zur Folge, dass du wirklich diesen Ort immer so siehst. Also du bist dann wirklich auf dieser Nordseeinsel in diesen Dünen so die ganze Zeit und es geht ja da auch viel um Heimat und wie immer
Sequel zu Amrum.
Sieht man sich Heimat, genau. Also das ist, so ist das, ja. Genau. Habt ihr noch irgendwas zu erwähnen?
Es fällt mir total schwer. Es ist wirklich, also alle
Filme, kannst du was zu Staatsschutz sagen von Faras Shariat? Den habe ich leider verpasst. Vielleicht den noch. Muss man den gesehen haben?
Ja, nee, man muss nicht unbedingt, aber es ist trotzdem ein ganz guter Film geworden. Also er erzählt ein Gerichtsdrama, das aber jetzt nicht nur im Gericht spielt, sondern eine Staatsanwältin, die rassistisch motiviert angegriffen wird. Es wird ein Anschlag auf sie verübt und dann beginnt da also der Prozess und sie versucht dann eigentlich im Grunde genommen ihre eigenen Befugnisse, die sie da hat und aus ihrem Beruf ein Stück weit zu missbrauchen, um die Täter im Grunde genommen ausfindig zu machen und die da so anklagen zu können und was auch immer. Und sie deckt da so ein riesiges Netzwerk auf und es geht da halt vor allem darum, wie so das ganze deutsche Justizwesen also Rechtsextremismus verharmlost, dann am besten auch nur immer nur den Linksextremismus irgendwie vors Loch schieben will und den groß macht, während man eigentlich blind ist für diese ganzen rechten Verstrickungen, die es da womöglich gibt. Welche Parteien decken sich da untereinander? Und ich sag mal, das ist dann ein sehr engagierter, aktivistischer Film, würde ich da tatsächlich auch sagen. Also der überlegt dann halt schon, wie kann man das möglichst auch so emotionalisieren und so zuspitzen, damit die Message sitzt. Ich würde sagen, das geht irgendwann zu weit, weil der Film wird in der zweiten Hälfte so sehr räuberpistolig. Also was dann da an Twists noch aus dem Hut gezaubert wird und was da auch dann noch an schlimmen Sachen passieren muss in der Dramaturgie, da kann man natürlich immer sagen, ja, sowas passiert halt leider in Deutschland. Aber naja, die Art und Weise, wie das dann in so einem Drehbuch zusammenkonstruiert wird, was dann da alles auf einen Schlag noch passieren muss, das ist dann halt so ein bisschen überstrapaziert vielleicht, aber das muss man dann so hinnehmen. Der Film geht auch eher in Richtung Genre-Kino, endet quasi mit einer Dark Knight-Referenz, habe ich es verstanden, die auf eine sehr interessante Weise in einen neuen Kontext gesetzt wird. Also ist ein spannender, gut gemachter Film. Faras Shariat ist ein sehr talentierter Regisseur. Ich glaube, der hat eine große Zukunft. Ich hoffe, der wird irgendwann auch mal im Wettbewerb laufen. Das ist auch so ein Film, das ist so ein frisches, junges, auf Krawall gebürstetes deutsches Kino. Auch da könnte man fragen, warum läuft das nicht mal im Wettbewerb? Warum bekommen wir dann doch nur die, oder deutschsprachig im weiteren Sinne, warum bekommen wir dann sowas wie Rose oder jetzt den Eva Tropisch-Film serviert, die deutschsprachig sind, die dann so sehr betulich für alle sind, wo ich denke, nee, zeig doch auch mal das auf Krawall gebürstete.
Ja, Futur 3 hat damals ja so
Futur 3, genau.
So ein Ding, so
ja, den finde ich auch noch stärker als das, was er jetzt gemacht hat. Auch zuletzt war er, glaube ich, involviert in dem Zeitverbrechen Projekt.
Stimmt, dann war er so ein bisschen in Seriensachen, ne?
Ja, zumindest in der Sache da, das fand ich alles nicht ganz so überzeugend, aber ist, wie gesagt, ist ein spannender Justiz-Thriller, der dann auch bald ins Kino kommt, glaube ich.
Okay, ich will euch gar nicht noch mehr eurer Zeit stehlen. Jetzt hängen wir ja schon so lange rum.
Machen wir nicht noch eine Stunde?
Nee, ich glaube nicht. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte an die
Ich kann den Eva Trobisch empfehlen, weil der spielt in Thüringen. Habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt, vor 3 Stunden, als wir angefangen haben. Etwas ganz Besonderes, Home Stories, spielt in Greiz. Ich glaube nicht, dass ich Greiz jemals in einem Kinofilm gesehen habe.
Stimmt, ja.
Ich bin da völlig voreingenommen, so, weil das ist so eine Geschichte von im Grunde industriell zurückgelassener Gegend, die jetzt nur noch Museen über die Arbeit baut, die es dort nicht mehr gibt, vereinfacht gesagt. Und dann gibt es noch eine Geschichte mit einer jungen Mädchen oder jungen Frau, die eine Castingshow halt mitmacht. Aber das ist eher so der Katalysator, dass da alles irgendwie losgeht. Aber ich muss echt sagen, ich habe selten so einen Film gesehen und ich schaue immer Filme über Ostdeutschland und die Gesamtsituation, der den Vibe so gut einfängt, weil das halt wirklich ganz in der Nähe von dem Ort ist, wo ich aufgewachsen bin. Und die Menschen, die auch gecast worden sind, glaube ich, auch größtenteils bekannte Schauspieler, das sind natürlich abgesehen von Max Riemel, so, aber die Gesichter habe ich irgendwie schon mal gesehen in anderen deutschen Filmen. Aber es wirkt halt wirklich so wie Leute, die da rumlaufen. So. Und jetzt muss ich aber sagen, das ist mein Beef, den habe ich schon seit 10, 15 Jahren. Seit hier irgendwann so ein Andreas Dresen-Film das Festival eröffnet hat oder im Wettbewerb lief, der in Leipzig spielte und alle haben Hochdeutsch gesprochen. Und es macht mich fertig, dass wenn man auch nur in die Nähe des sächsischen Sprachraums kommt, dass keiner der Hauptdarstellenden im Dialekt spricht. Und hier in dem Film nicht mal die Nebenfigur. Mhm. So.
Wie war das denn in dem Thomas Stuber-Film in Leipzig? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, diese Clemens Meyer-Verfilmung.
Haben die das?
Nee, der dann richtig in Leipzig, die stillen Trabanten. Ich weiß gerade gar nicht, ob da sächsisch gesprochen
wurde. Ich kann dir darüber stundenlang reden, dass ich meinen eigenen Dialekt, der ist ja so in der Nähe, das ostthüringische, sächsische ist so nebenan, noch nie in einer Hauptfigur in einem Film gesehen habe, sondern nur immer so lustige Randgestalten. Mhm. Und das macht mich so kirre seit Jahren.
Ja, also dieses Stigma des Ulkigen oder was auch immer, das ist halt so tief, dass man sich da auch im Arthouse-Kino nicht rantraut. Das stimmt schon, das ist absolut ein Thema. Was war denn jetzt der schlimmste Film? Also ich muss sagen, für mich war es, glaube ich, dieses leidende KünstlerInnen-Doppel, The Moment und wie hieß der Bill Evans-Film? Everybody Digs Bill Evans?
Ja, wie das Album von Bill Evans halt.
Ja, Everybody Digs Bill Evans. Also die fand ich beide ganz grauenvoll. Ja. Also da ist jedes leidende Künstler-Klischee jemals drin in so einer aufgeblasenen Form. Also Charlie XCX versucht dann da so ein bisschen Uncut Gems offenbar nachzuspielen und die andere ist so ein in anmutigen Schwarz-Weiß-Bildern komponiertes Biopic so in etwa. Also ganz grässlich, mir das 2 Stunden anzusehen. Das waren für mich die Tiefpunkte.
Ja, das ist schon so eine Marotte, oder? Dass Leute so einen Mega-Erfolg haben und dann kommt die Doku darüber, dass dieser Mega-Erfolg ja auch schwierig ist so ein bisschen.
Ja, und der Terminplan.
Ja, und dann hat man immer diese Kreislaufgeschichten.
Und die Drogen dann auch manchmal
noch. Man denkt,
der
muss ja auch nicht so viel
tun. Aber fandst du den nicht lustig, The Moment?
Nee. Nicht ein einziges Mal.
Okay, du hast einfach einen anderen Humor als ich.
Ich habe auch schon Angst, dass jetzt Leute so rauskramen, dass ich irgendwann in dem Land hier muss, welche gesagt habe, bei Dogtooth, da habe ich mich totgelacht oder so. Dann geht es mir auch wie Wim Wenders.
Ach, was
es
geht du ja um das Geschwätz von gestern?
Um was ist auf Pointe geschrieben und es gibt ja unterschiedliche Arten von lustig.
Ja,
weil du gequälte Künstlerseelen erwähnt hast, muss ich natürlich noch den Höhepunkt des Festivals erwähnen, At the Sea mit Amy Adams, die nicht mal angereist ist.
Die nicht mal gekommen ist, weil sie sich so schämt
weil
für
den Film so
oder?
Toll.
Den will ich unbedingt noch sehen, bevor ich abreise. Ja.
Sie spielt ja so eine Tochter von einem ganz berühmten Tänzer, die jetzt frisch aus der Reha ist, wo sie trocken geworden ist. Und sie kommt jetzt heim zu ihrer Familie, unter anderem Murray Bartlett aus, hier überhaupt der White Lotus Cast ist hier überall, Murray Bartlett, hier in dem Karim Einhus spielt er auch sein Kollege mit aus The White Lotus Staffel 1 jedenfalls. Das ist, also der ist ja von Cornel Mundruszko, einer der Ungarn, die ich nicht mag. Unter den ungarischen Regisseuren.
Eine ganz seltsame Filmografie, finde ich.
Nee, rumänische Regisseur.
Oder?
Entschuldigung.
White God hat er gemacht, diesen Hundefilm.
White Dog,
oder?
Genau. Und dann mit
Pieces
diesem Superhelden.
Woman. Ja.
Ja.
Ich kenne nur Pieces of a Woman, glaube ich.
Ja. Den fand ich gar nicht so schlecht, aber
Der hat halt immer so Überwältigungsmomente drin, wenn das furchtbar langweilige Schauspieldrama, was da stattfindet, gerade nicht mehr mitnimmt. Im anderen Film fliegen Leute rum, hier tanzen sie rum, halt so aus dem Nichts. Und dazwischen ist es einfach, ich glaube, das ist halt auch die Lachnummer der Berlinale, so habe ich das Gefühl, den mochte niemand. Mhm. Und die Amy Adams-Sache hat dem Ganzen dann noch was draufgesetzt. Es ist einfach... wenn man eine Parodie von einem Berlinale-Film machen müsste, würde ich entweder diesen Film auswählen oder die erste Szene von Queen at Sea mit Juliette Binoche, wo ein älteres Ehepaar in der Unterschicht gemeinsam eine sehr lange Treppe hochläuft zum Himmel.
Ich liebe den Vibe, in dem ihr euch jetzt nach 1,5 Stunden Es da ist musste wirklich ich immer nur noch in so
ich musste
Aufzählung
immer denken
von irgendwie cringe.
An Mr. Bean's Holiday. Wo Willem Dafoe seinen Cannes-Film hat, wo er auf der Rolltreppe ist. Mhm. Habt ihr nicht das Meisterwerk Mr. Bean's Holiday gesehen?
Nein.
Und daran musste ich sehr oft denken bei Queen at Sea und bei At the Sea. Mhm. Den beiden Filmen. Queen at Sea ist besser.
Ja.
Beide doch auf ihre Weise sehr stark klischeehafte Festivalfilme.
Das ist auch erstaunlich, wie manche Filme dann so richtig gemobbt werden hier. Aber das ist ja auch so ein Festivalphänomen. Ich mache da ja auch mit, also ich will mich da gar nicht rausnehmen.
Na, du jetzt, wirst doch, ich werde dich fragen in der Woche, und wie war der jetzt, der Film? Ach, das ist wunderbarer Schweinkram.
Dann von weiß ich ja nicht. Wie gesagt, ich glaube, das wird mein letzter Film, wenn alles gut läuft hier auf dem Festival. Also ich bin gespannt, was mich da erwartet. Vielleicht, ja. Also. Wobei, ich sage das immer so dahin, nächstes Jahr komme ich nicht, am Ende sitze ich doch wieder hier. Also ich halte mich lieber zurück.
Ja, und ich gefalle mir sehr in dieser Rolle, so ein paar Sachen rauszupicken und mir dann nach einer Woche anzuschauen, so wie das war, wenn man wirklich durch die Tortur gegangen ist. Das ist eine ganz schöne Rolle. Ich komme gerne wieder. Ich hatte viel Spaß im Kino. Ich fand die Sachen
jetzt wirst du auch akkreditiert im nächsten Jahr.
Genau, bitte mich wieder akkreditieren. Dann haben wir jetzt ein bisschen auf die Berlinale zurückgeschaut. Vielen Dank euch beiden.
Sehr gerne.
Ja, dafür hat sich doch jetzt wenigstens gelohnt.
Jetzt direkt ab ins Bett. Macht's gut, bis dann.
Tschüss.